Hallo ihr Lieben, ich melde mich mal außerplanmäßig vor Beginn der Episode mit ganz, ganz wichtigen Neuigkeiten. Wenn du diese Episode hörst, dann hast du das Glück, diese Woche live dabei zu sein bei unserer Aufnahme der 200. Episode. Und zwar wird das Ganze stattfinden am 31.03. ab 19 Uhr über YouTube. Und ja, wir freuen uns ganz, ganz arg, wenn du auch dabei bist, wenn du dir die Zeit nimmst, ein paar Fragen mitbringst vielleicht und einfach mit uns eine gute Zeit hast. Ja, und dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Episode und bis Mittwoch. Ciao!
Gut, hallo. In der Folge vor der großen Folge. Mein Name ist Adrian und mit mir an diesem Donnerstagabend sind Tabea.
Hallo.
Lukas. Und Ludwig.
Hallo.
So, bevor wir zu unseren Themen übergehen, die obligatorische Frage nach einem Befinden. Tabea, wie geht's dir?
Ja, mir geht es ganz gut soweit. Irgendwie naht der Uni- und Examensarbeitsstress, aber ich glaube, da ja, können sich einige reinversetzen. Ansonsten läuferisch wieder sehr gut, bin wieder auf einem guten Fuß gestartet, kann man sagen. Ja, und freue mich auf alles, was da jetzt im Frühjahr noch kommt. Hoffe auf noch ein bisschen besseres Wetter und dann mal schauen.
So viel ich in Erinnerung habe, kommt jetzt was am Wochenende.
Ja. Das erzählen wir dann in der großen Episode,
wenn es
geklappt hat.
Na dann, hoffentlich habe ich jetzt nicht zu viel geteasert.
Nee, alles gut. Bisschen teasern ist ja gut.
Lukas, wie geht's dir?
Wenn das Leute in der Arbeit oder auf der Straße fragen, sagt man eigentlich mal ganz gut, aber momentan ist echt bei mir zu viel los. Ich kommen ja nicht mehr aus den Arbeiten raus, entweder zu Hause oder in der Arbeit. Leute krank, Leute Urlaub, gerade Osternzeit. Ist schwer für mich momentan und dazu hatte ich noch eine Schreckensmeldung die Tage gehabt und habe meinen ersten Corona-Test hinter mir, der negativ war.
Wenigstens das.
War der aber negativ. Ja. Blieb es beim Schrecken.
Ja.
Okay, Ludwig, wie ist es bei dir?
Ja, sagen wir mal, sportlich geht es mir echt ganz gut, weil ich tatsächlich merke, nachdem ich jetzt wieder ein Vorhaben habe und ein Ziel habe, dass mir das Laufen doppelt so viel Spaß macht. Ich schließe da jetzt direkt an die vorhergehende Folge an, wo wir darüber diskutiert haben, oder vor zwei Folgen, ob wir eigentlich Wettkämpfe brauchen oder irgendwie sowas, um sich motivieren zu können. Und ich kann bestätigen, ja, ich brauche das. Und jetzt macht es tatsächlich deutlich mehr Spaß, sich dann auch morgens wieder zu motivieren. Und insofern geht es mir da wirklich sehr, sehr gut. Macht Spaß, läuft auch gut. Es ist wieder hell morgens. Es ist immer noch relativ kalt, aber es geht. Und das dazu. Ansonsten, ja, also mich nimmt diese ganze Debatte um die Ruhetage Ostern und ja, diese Verschärfungen und so weiter doch ein bisschen mit jetzt. Nochmal die letzte Phase der Corona-Phase, die ist schon nochmal ganz schön knackig.
Meinst du, das
eigentlich
ist die
hatte ich
letzte
auch geplant.
Phase?
Ich hoffe es, dass wir jetzt dann doch irgendwann mal geimpft sind bis September oder so. Wer weiß, ne? Ja, also wir wollten ja eigentlich auch nach München fahren und ich habe mich da auch schon richtig darauf gefreut, diese Strecken zu laufen. Mir kennt die Geschichte mit München jetzt zur Genüge, aber das ist abgesagt und das ist natürlich schon was mich ziemlich nervt und ein mentales Training, wie ich es immer so schön nenne. Und insofern, ja, da muss man jetzt nochmal durch, Zähne zusammenbeißen. Da kommt nochmal der Ultraläufer so richtig durch. Und insofern ist das momentan die größere Challenge, ehrlich gesagt, als das Training. Aber jammern auf hohem Niveau, wir sind alle gesund, das ist die Hauptsache. Und insofern, Fazit, ja, mir geht's gut. Wie geht's dir, Adrian?
Ja, wechselhaft, mal so, wie das halt so im Leben ist. Aber ich würde mal hier so ein bisschen teasern, ohne zu sehr auf dieses Thema zu gehen. Ich habe mir ein Gravelbike bestellt, ein neues. Deshalb geht es mir heute eigentlich ganz gut, weil die Nachricht kam, dass der jetzt unterwegs ist. Und ich würde aber nicht verraten, was das für eine ist. Das wird vielleicht für den einen oder anderen der Schocker sein, aber mehr an einer anderen Stelle.
Es ist anscheinend kein Canyon.
Ich bin ein bisschen gespannt.
Es ist anscheinend kein Canyon, also bin ich
enttäuscht. Es ist kein Canyon. Es ist kein Canyon.
Bin ich jetzt schon enttäuscht.
Ja. Ich hatte schon mal die Marke, Lukas.
Tja, das kann jetzt nur
Lukas ist sprachlos.
Lukas ist sprachlos, jetzt schon.
Ja.
Es hat nur 4 Minuten gedauert und Lukas ist sprachlos.
Ja, nee, ich hatte gerade kurz noch einen Schreckenmoment gehabt, dass meine Spur irgendwie nicht weitergegangen ist, aber alles gut. Alles gut. Ich bin mal gespannt, was Adrian
mit Profis, sich geholt hat.
Und dann nehme ich dich auch so.
Ja, sehr gerne. Gut, lassen wir das so stehen. Wie gesagt, mehr dazu später. Wir haben auch für diese Episode uns ein Hauptthema ersucht, neben den vielen kleinen, die danach folgen. Und zwar, wann bin ich ein Athlet? Oder anders gefragt, ist es mir wichtig, ein Athlet zu sein, sich so zu bezeichnen? Ich fange mal mit der Tabea an. Tabea, bist du eine Athletin oder ist es dir wichtig, als eine Athletin gesehen zu werden?
Ja, schon.
Also Entschuldigung, die Unterbrechung, aber was bedeutet für dich, das Athletin zu sein? Weil ich glaube, davon hat jeder von uns hier eine ganz andere Definition. Davon bin ich sehr überzeugt.
Ja, ich würde da vielleicht erstmal nochmal einen Schritt vorlagern, weil das bei mir noch gar nicht so lange her ist, dass ich da ein gewisses Unverständnis für hatte. Und zwar habe ich ja vor allem so am Anfang meines Läuferinnen-Daseins viel den Bewegt-Podcast gehört, wie ihr ja wisst. Und in einer Folge sagt Daniel da auch, es gibt den Punkt, an dem Leute häufig sagen, ich bin Läufer oder ich bin Läuferin und nicht mehr ich laufe. Ich weiß nicht, vielleicht, wer die Episode kennt, vielleicht klingelt da was, aber da war ich so, naja, wo ist denn der Unterschied, ob ich jetzt sage, ich laufe oder ich bin Läuferin? Es hat für mich in dem Moment noch überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Und neulich habe ich mich dabei erwischt, wo man mich gefragt hat, ja, und du so? Und ich halt, also es ging gar nicht mal um Sport oder so, sondern generell, was man so macht. Und ich habe gesagt, ich bin Läuferin. Und da kam mir das wieder so, dass ich dachte, ah, krass, warum habe ich das jetzt gesagt? Und ja, ich glaube, also ja, es ist mir wichtig, Athletin zu sein, aus dem Grund, weil ich mich mittlerweile mit meinem Sport, und da ist es ja nicht nur das Laufen, sondern da ist ja auch Yoga und was ich sonst noch alles mache, auch mit drin, schon zum größten Teil auch definiere und mir das ja schon sehr, sehr viel mitgibt und ich sehr viel über mich und mein Leben lernen konnte und mich sehr weiterentwickeln konnte. Und deswegen ist das einfach so ein großer Teil von mir, dass es mir einfach auch wichtig ist, dass man mich als solche dann auch sieht und dass ich das dann auch nach außen trage. Ich glaube, das ist so vielleicht die einfachste Antwort.
Aber du sprichst von, ja, dass du halt Läuferin bist. Siehst du, dass du Läuferin bist? Ist das gleichgesetzt bei dir mit der Tatsache, dass du dann halt auch Athletin bist? Ist das für dich das Gleiche?
Nee, das glaube ich nicht. Also Athletin würde ich mich, glaube ich, auch gar nicht immer bezeichnen, sondern ich finde gerade dieser Begriff Athlet, Athletin, das hat eben noch so dieses Leistungsbezogene. Also Tabea im Marathontraining war definitiv eine Athletin, ja. Also die hatte da das Ziel und hat darauf hintrainiert. Wohingegen ich jetzt nicht unbedingt im spezifischen Training sein muss oder jetzt auch gar nicht unbedingt laufen muss aktuell, um Läuferin zu sein. Also ich brauche nicht, also ich kann
Läuferin
mich auch,
ist eine, für dich eine Lebenseinstellung.
Ja, ich glaube, so hast du es ganz gut zusammengefasst. Ne? Also auch wenn ich in der Laufpause bin, bin ich ja nicht weniger Läuferin, als wenn ich laufe. Ja. Aber Athletin würde ich mich vielleicht nicht immer bezeichnen.
Lukas, bist du ein Athlet?
Momentan nicht. Ja, die Frage war ja auch so ein bisschen, wann bezeichnen wir uns selber als Athlet und wenn ich...
Oder was bedeutet das überhaupt für dich?
Also Athlet ist für mich eigentlich eher so, wenn ich im Wettkampf selber bin, dann bin ich ein Athlet. Aber wenn ich jetzt irgendwie im Training bin oder sowas, würde ich mich niemals irgendwie als Athlet selber bezeichnen, sondern ja, dann trainiere ich halt. Ich bin aber auch nicht jemand, der dann sagt, ja, der Ludwig hat das schon so einmal hier angebracht, die Bezeichnung, ist man Läufer oder ist man Jogger? Ja, das ist, ich bin da eher so, ist doch egal. Du trainierst, du machst Sport, aber warum muss man denn immer Sachen einen Namen geben, beziehungsweise muss man das noch spezifizieren und was man dann isst, finde ich dann auch so ein bisschen mühselig, sich darüber dann zu viele Gedanken zu machen. Mach doch einfach deinen Sport, mach das, was dir Spaß macht und dann doch das Kleinteilige dazwischen ja, überlassen wir den Politikern.
Ludwig, wie siehst du das?
Ja, also ich schließe mich da so ein bisschen Tabea an, was die Meinung und was die Definition angeht und widerspreche Lukas vehement. Ich finde es natürlich jetzt nicht wichtig, ob man Jogger oder Läufer ist, gar keine Frage, oder Läuferin, aber ich mache für mich da einen sehr, sehr klaren Unterschied. Ich finde auch die Thematik immer ganz spannend, weil manchmal fragen mich Leute, ja, heute wieder gejoggt? Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin gelaufen. Weil der grundsätzliche Unterschied für mich ist, Joggen ist halt so nebenbei, ne? So nach dem Motto, ja, ich bewege mich mal ein bisschen, ich jogge mal so ein bisschen, und Laufen ist halt einfach viel mehr. Also ich glaube, Laufen ist grundsätzlich so ein bisschen auch mehr Bewusstsein der eigenen Sportart gegenüber. Das heißt, mit Laufen verbindet man grundsätzlich eher so eine gewisse Systematik auch, ne? Also man achtet vielleicht darauf, wie oft man und auch was läuft, welche Strecken vielleicht oder welche Geschwindigkeiten, welche Frequenz man in seinem Training hat. Man achtet vielleicht auch ein bisschen mehr darauf, dass man einen einigermaßen guten Schritt hat, eine gute Statur hat, stabil läuft, ein bisschen auf die Körperspannung achtet und so weiter. Und alles, was zum Laufen halt sonst noch dazugehört. Joggen an sich ist für mich eher so die Bewegungsart. Ja? Also Joggen ist einfach langsames Laufen. Und Laufen an sich, und deswegen würde ich mich definitiv als leidenschaftlicher und überzeugter Läufer bezeichnen und nicht als Jogger, ist, dass ich halt eben auch das ganze Konzept Laufen mitnehme und mein Leben auch so ein bisschen nicht danach richte, aber zumindest mal so gestalte, dass es dem Sport auch gut tut. Und deswegen, und das ist jetzt die Brücke sozusagen zur Ausgangsfrage, definitiv würde ich mich als Athlet bezeichnen. Ich würde uns alle als Athleten bezeichnen, weil genau das eben die Frage ist, ne? Also wir pflegen einen gewissen Lebensstil. Es ist jetzt nicht nur so, dass wir zwei oder dreimal in der Woche mal eine halbe Stunde laufen gehen oder eben joggen gehen, sondern wir achten darauf, wie wir uns ernähren, wir achten darauf, wie wir unser Training gestalten, wir bauen unser Training periodisch auf und haben Phasen. Wir haben Wettkämpfe natürlich, das ist auch, glaube ich, ein entscheidender Punkt, dass man eben auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitet. Muss nicht mal ein Wettkampf sein, aber vielleicht eine Leistungsverbesserung oder sowas. Also das heißt, man hat das ganze Lebenskonzept Athletik sozusagen, und völlig entgegen meiner sonstigen Gewohnheit habe ich mich auf diese Frage auch vorbereitet, mal so ein bisschen, habe einfach mal nachgeguckt, was ist denn Athlet laut Definition, und wenn man da mal ins Netz guckt, dann kommt das tatsächlich ursprünglich vom Wort Wettkämpfer, das ist so die Ursprungsbedeutung, und dann aber viel spannender und interessanter ist, in Griechenland hat man da sozusagen den Beruf Athletik gehabt, und das ist eine Kunstfertigkeit laut Definition, die an Erlernung und Ausführung eine besondere Lebensweise erforderte und an spezielle Regeln gebunden war. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass es eben eine Lebensweise ist, mit dem das Ganze verbunden ist. Und deswegen, ja, würde ich sagen, ich fühle mich zumindest als Athlet und würde mich auch als solcher definieren. Vor allem aber würde ich mich als Läufer tatsächlich definieren.
Zwei Sachen dazu. Ist immer gut, 2000 vor Christus, was die Griechen uns definiert haben, heute immer noch anzusetzen.
Naja, ich meine, das ist ja grundsätzlich mal eine Ableitung davon. Ne? Das hat sich ja weiterentwickelt. Und da steht ja auch noch dabei, es ist der Wikipedia-Eintrag dazu. Da gibt es bestimmt noch verlässlichere Quellen. In der heutigen Zeit meist Profisportler mit besonderer Lebensführung und Trainingsmethoden. Und das, glaube ich, trifft bei uns vielleicht bis auf das Profisportler, trifft es ja auch zu. Wir haben eine bestimmte Lebensführung, die auf den Sport ausgerichtet ist. Und wir haben Trainingsmethoden vor allem eben auch. Also wir machen uns Gedanken darüber, was wir machen in unserem Sport und wie wir es machen. Und haben teilweise sogar Coaches und Trainer, die uns betreuen. Soll es auch geben. Und insofern, glaube ich, trifft es auch bis heute noch zu.
Ja, deine Definition von Wikipedia habe ich auch mit Interesse gelesen im Vorfeld. Weil meine Definition vom Athlet ist etwas andere. Also für mich ist Athlet jemand, der im Sport sehr vielseitig ist. Na, also ein Athlet ist für mich jetzt, sage ich mal, stark ist, schnell ist, ausdauernd ist. Na, das ist für mich Athletik, der wirklich so gerade so diese drei Faktoren ausmacht. So Wikipedia geht da vielleicht so ein bisschen in die andere Richtung. Gerade ne, dieser Eintrag mit der Sicht aus der heutigen Zeit, ne, das ist Athleten werden vor allem Profisportler ne, bezeichnet, weil sie halt eben Trainerstab haben, Betreuer haben und so weiter und so fort. Aber heutzutage haben wir solche Möglichkeiten, wie du Ludwig schon sagtest, dass wir uns auch ganz klar auch nach dieser Definition auch als Athleten bezeichnen können. Allerdings gibt es noch zwei andere Begriffe, die ich später nochmal ins Spiel bringen möchte, die vielleicht noch viel besser auf uns passen. So rein von der Definition passen die nämlich etwas besser, sind aber hier und da so ein bisschen ja abwertend behaftet. Bevor wir aber nochmal dazu kommen, Lukas sagte vorhin, ja, na, mir ist es egal, ob ich Jogger genannt werde, Läufer, sind euch diese Begrifflichkeiten, sind sie euch wichtig? Also ist es wichtig, ja, entweder als Athlet oder als Läufer so gesehen zu werden, beziehungsweise, ne, Tabea sagte auch so von wegen, sie hat sich als Läuferin vorgestellt. Ist es irgendwie so wichtig, so diesen Stempel zu haben, sozusagen?
Ja, ich habe ja gerade eigentlich sogar schon darauf geantwortet in der Eingangsfrage, dass es wichtig ist für mich. Warum das genau so ist, ist gar keine einfache Frage. Ich glaube, wir Menschen neigen einfach gerne dazu, uns über irgendwas zu definieren oder auch zu kategorisieren. Ich glaube, das liegt auch häufig in der Natur des Menschen, wovon man sich aber an der einen oder anderen Stelle definitiv freimachen sollte. Aber erstmal ist es natürlich so gegeben und auch ein Überlebensmechanismus, wenn wir jetzt schon bei den alten Griechen sind, der uns einfach hilft, andere und uns selbst einzuschätzen. Und da, ja, natürlich ist es für mich eben auch wichtig, aber ich glaube, dass es für mich, wie Ludwig das eben auch schon gesagt hat, Laufen ist ja mehr als nur dieses, ich mache irgendeine Sportart so vor mich hin, sondern das hat mir in mein Leben sehr viel Gutes gebracht, wie zum Beispiel diesen Podcast. Und deswegen möchte ich natürlich auch so bezeichnet werden, weil mit diesem Ich bin Läuferin ganz, ganz viele weitere tolle Dinge in mein Leben gekommen sind, die man gar nicht so fassen kann, wenn man mich jetzt nicht bis ins kleinste Detail kennt. Und deswegen ist es mir einfach wichtig zu sagen, ich bin Läuferin, weil für mich weiß ich, was da alles dazugehört, dass ich das bin. Ich glaube, das beschreibt es vielleicht ganz gut, weswegen mir diese Terminologie sehr wichtig ist an dem Punkt.
Lukas, ich glaube, dir ist es nicht so wichtig. Oder irre ich mich da?
Ja, eigentlich, mich dann geht das ehrlich sehr weniger. Ich habe da ein ganz gutes Beispiel, zum Beispiel, als ich jetzt damals die Arbeit gewechselt habe, als ich hierher gezogen bin, da lernt man die Leute natürlich auch kennen und ich habe mich da jetzt auch nicht vorgestellt als Läufer oder sonst was, sondern die Leute kriegen das irgendwie mit und die wissen ja, dass ich viel also Ausdauersport mache oder so. Ich habe auch jemanden in der Arbeit, der sehr viel Rad fährt und so, und das wusste ich von ihm, bevor wir überhaupt uns richtig kennengelernt haben, dass der auch so im Ausdauersportbereich tätig ist. Und deswegen, also mir, ja, es bringt mir ja nichts, dass ich mich jemandem vorstelle, zu sagen, ich bin Läufer, ja, oder ich bin Athlet. Das ist, wenn die Leute was wissen wollen, ich erzähle ihnen gerne, dass ich hier, keine Ahnung, damals, zur damaligen Zeit, wo ich für Marathon trainiert habe, dass ich für Marathon trainiere, aber dann sollen sie selber ihre Kategorien daraus schließen oder mich in eine Schublade packen, aber ich mache das meistens eigentlich nicht so, dass ich offensiv auf die Leute zugehe und sage, ja, ich bin Läufer.
Ja, und Ludwig, wie sieht's bei dir aus?
Also ich finde es auch wichtig, mich selbst als Läufer zu definieren, weil es halt sehr viel damit zu tun hat, sich gut zu kennen und auch so die Prioritäten im Leben zu setzen. Also ich glaube, wenn ich mir eingestehen müsste oder wenn ich sagen würde, Laufen ist halt so ein Hobby von mir, dann hat es eine ganz andere Priorität und Gewichtung im Leben und auch in der Alltagsgestaltung, als wenn ich halt sagen würde, ich bin Läufer, so wie ich halt auch einen bestimmten Beruf habe oder ein bestimmtes Studium abgeschlossen habe oder eine Ausbildung hatte oder wie auch immer. Das ist eine Facette, die zu mir gehört. Und natürlich habe ich jetzt kein T-Shirt an oder schreibe es auf meine Visitenkarte drauf, dass ich Läufer bin, ne? Aber wenn mich jemand fragt, was ich in meiner Freizeit zum Beispiel mache, dann sage ich nicht, ich laufe ab und zu mal, sondern ich bin halt Läufer. Also wie man Weiß ich nicht. Fällt mir kein gutes Beispiel ein. Briefmarkensammler hätte ich fast gesagt, aber das ist doch ein bisschen arg weit her und 90er.
Aber guck mal.
Aber das ist halt so eine Selbstdefinition, die extrem wichtig, finde ich, für mich ist.
Also ich zocke ja ganz gerne hin und wieder mal, ja, wenn man ein bisschen, keine Ahnung, mal ein bisschen Dampf ablassen muss oder sonst was. Aber ich würde auch nicht gern sehen, dass die Leute mich als ja, Zocker oder als Spieler sehen oder als, was ich meine.
Aber das ist ja was anderes, nee, nicht, weil du dein
das
Leben...
Ist ja auch, das ist ja auch eine gewisse Art. Es gibt ja genug Leute, die viel, die jetzt auch streamen oder sowas und die ihr Leben danach gestalten, dass sie viel online sind und so.
Ja, aber zum Beispiel, es gibt ja Leute, die sagen, sie sind YouTuber. Das sind halt Leute, die wahnsinnig viel Zeit für eine bestimmte Tätigkeit aufbringen und eben auch ihr Leben danach ausrichten. Das ist halt eben genau der Punkt. Also ich bin zum Beispiel kein Radfahrer. Ich fahre jeden Tag Rad, aber es hat nichts damit zu tun, wie ich mein Leben gestalte oder ich habe keine besondere Aufmerksamkeit oder Priorität aufs Radfahren. Ich mache es trotzdem jeden Tag, aber Laufen mache ich halt mit einer ganz anderen Einstellung. Ne? Da mache ich mir Gedanken drüber, jeden Tag mehrere Stunden. Ich praktiziere es, ich will mich darin verbessern. Es ist eine Leidenschaft, die auch sehr viel Zeit natürlich einnimmt, die ich aber auch freiwillig dafür investiere, die aber auch mit vielen Opfern zum Beispiel verbunden ist. Ne? Also die Tatsache, dass man halt eben, was weiß ich, in meinem Fall jetzt auch keinen Alkohol trinkt oder keine großen Partys mehr feiert bis tief in die Nacht, das hat nicht nur was mit dem Laufen zu tun, aber natürlich schon auch, weil man halt auch weiß, man hat einen ja eben athletischen oder sportlichen Lebensstil und danach richtet man sehr, sehr viel in seinem Leben aus. Und deswegen würde ich mich tatsächlich schon auch so definieren, dass ich sage, ich bin halt ein Läufer. Neben anderen Eigenschaften.
Kommt das vielleicht von deinem früheren Leben und das jetzt, was, du hast ja mal erzählt, dass du früher viel Partys gefeiert hast und so und jetzt hast du dein Leben ja komplett umgekrempelt und dass du vielleicht auch, sag mal, zeigen willst, dass du jetzt anders bist?
Das würde ich gar nicht sagen, weil das kann man ja nicht zeigen. Also ich habe ja, man kann ja praktisch den Vergleich nicht sehen. Also man weiß ja nicht, wie man früher gelebt hat.
Aber man weiß es ja selbst. Also du für dich. Ne? Du sprichst ja von der Einstellung. Ne?
Ja, genau. Dein eigenes Gefühl, nicht, dass du mit hausieren gehst oder sowas, sondern da für dich selber sagst, ich habe jetzt mein Leben so komplett umgekrempelt und ich bin sehr stolz drauf.
Ja. Ja, das auf jeden Fall, das würde ich schon sagen. Also so wie ich ja auch sage, ich bin Veganer, ich bin Läufer, ich bin was weiß ich was noch alles. Das glaube ich ist genau auch das, ja, dass man einfach weiß für sich selber auch, wo man steht und wo eben die Prioritäten sind und wie man sich eben auch selbst sieht, das finde ich wahnsinnig wichtig, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man selbst irgendwie orientierungslos ist und selbst gar nicht so recht weiß, wer man eigentlich ist und was man mag und wodurch man sich auch definiert und was einem wichtig ist im Leben. Und so eine Selbstdefinition, glaube ich, die man auch wirklich benennen kann, die finde ich zumindest für mich persönlich sehr, sehr wichtig, weil man dann eben nicht so herummeandert und irgendwie ständig irgendwas Neues sucht, ohne zu finden, wo man irgendwo mal stehen bleiben oder festhalten kann. Und das ist für mich im Moment halt neben natürlich anderen Dingen Laufsport. Ich bin aber zum Beispiel auch ein großer Literaturfan, weil ich auch jeden Tag lese und mich mit Büchern beschäftige und sowas halt. Ne? Also würde ich mich auch bezeichnen, vielleicht mehr Läufer als Literaturfan, aber das bin ich natürlich auf jeden Fall auch.
Ja, also ich vertrete da noch gerade was den Ausdauersport angeht. Ich kann mich gar nicht kategorisieren, beziehungsweise ich will mich da bewusst gar nicht kategorisieren, weil ich einfach zu sprunghaft bin. Ne? Also ich bin nie lange bei einer Sportart, weil mir das einfach zu viel Spaß macht. Ne? Ich würde mich auch nie als Triathleten bezeichnen. Ne? Ich meine, ich laufe ja und ich meine, Schwimmen geht ja momentan nicht, aber ich fahre viel Fahrrad. Ich würde mich aber nie als rein Läufer oder rein Ausdauersport, rein Radfahrer bezeichnen, weil das für mich wirklich so, ne, mal ist es das, mal ist es das, mal ist es das und ich lasse mich da einfach so fallen in die ganze Geschichte. Deshalb, mir ist es nicht ganz egal, aber ich will das jetzt nicht so ganz strikt jetzt irgendwie, ne, ich bin das, was weiß ich, ich bin Läufer oder ich bin Radfahrer. Sondern ich liebe einfach so den Ausdauersport an sich, ne? Und ich meine, das muss ja im Endeffekt ausreichend. Und der Lukas sagt da auch einen interessanten Punkt, der tatsächlich so stimmt, ne? Also die Leute wissen eigentlich, bevor du das irgendwie aussprichst, die Leute wissen das, ne? Dass du läufst. Egal ob jetzt deiner Nachbarschaft oder irgendwie jemand auf der Arbeit oder so. Das habe ich auch oft schon erlebt, ne? Weil so von wegen, ja, was habe ich gehört? Oder was, du fährst Fahrrad, ich habe dich letztens irgendwie auf dem Fahrrad gesehen und so. Also das kriegen die Leute eigentlich schon, ohne dass man da jetzt das irgendwie grundsätzlich aussprechen muss. Und für mich persönlich, wie gesagt, ja, will ich das gar nicht so sehr kategorisieren. Ich habe noch gesagt, ich habe noch zwei andere Begriffe, die ich gerne mal ins Spiel bringen will, die uns vielleicht noch ein bisschen besser ja, bezeichnen, was wir hier machen. Und zwar, es gibt einmal so den Begriff des Amateurs. Und ein Amateur, wenn man vom Lateinischen, ne, Amateur, Liebhaber nimmt, ne, die Definition davon ist, es ist eine Person, die im Gegensatz zum Profi eine Tätigkeit aus Liebhaberei ausübt, ohne einen Beruf daraus zu machen. Ne, also wir können uns ganz klar als Amateure bezeichnen. Aber meine Frage an euch ist, und da fange ich mit der Tabea an, warum ist dieser Begriff oft abwertend behandelt? Ne? Also, ja, was ich amateurhaft, ne, ist zum Beispiel so. Ja, ja, aber ich würde es gern von euch hören, wenn es ist logisch ist. Aber ja, was meinst du? Warum ist dieser Begriff?
Ich kriege hier immer die wenigste Überlegezeit.
Ja, einfach spontan sein.
Ich überlege tatsächlich, also Amateur, vielleicht ist es auch einfach dieses naive mal drauf los, hallo, ich mach mal. Einfach weil ich es gerne mache und mit Liebe. Also ich wusste jetzt auch gar nicht, dass Amateur das bedeutet, was du jetzt gesagt hast. Also ich habe wirklich einfach gedacht, das heißt so ein bisschen ja, dämlich naiv. Und ich höre mich irgendwo doppelt.
Ich höre dich
das
auch doppelt.
Das ist super unangenehm. Okay, das liegt an Skype. Ich halte es aus. Ja, gute Frage, aber ich würde einfach mal an Lukas abgeben, weil er hat gesagt, dass irgendwie das liegt ja auf der Hand oder das ist ja klar.
Ja, schau doch einfach mal in den Profisport. Ja, jeder, der Amateur ist, wird natürlich gerne einen Profisport machen. Ja, Ligen werden als Profiligen und Amateurligen bezeichnet. Also es ist ja einfach so,
dass... Ja, aber warum ist es mit so einem negativen Beigeschmack?
Weil die Leute das schon definiert haben. Wie gesagt, man will ja aufs Höchste. Ja, man will ja Profi werden. Ja. Was ist denn, schau mal in den Laufsport. Ja. Da sind die Profis, sind die als erstes, die da starten. Adrian guckt ganz skeptisch, aber ich finde...
Ja, aber
es gibt ja die Profiläufer. Ja, und man will ja als Läufer immer sein Bestes erreichen. Und dann ist natürlich das Beste sozusagen, der Profi zu sein. Ne? Und Amateur ist sozusagen die Klasse darunter.
Du hast halt wieder Kategorien. Und komplett kategorisierst, ist Profi gut und Amateur schlecht. Und deswegen ist Amateur hat diesen Beigeschmack. Also, Lukas? Genau.
Naja, aber Punkt, das, also der Punkt ist halt aber der, wie ich finde, ist, dass die Sprache, so schön sie manchmal ist, auch manchmal total irreführend ist, ne, weil es gibt einfach Begriffe, die von der Definition her, rein von der Definition her, ne, wirklich Gutes bezeichnen und eigentlich auf uns passen wie Faust aufs Auge und Begriffe, mit denen ich mich viel lieber definieren möchte, aber die einfach so negativ behaftet sind. Ich habe noch einen anderen, den ich später ins Spiel bringe, der dann jetzt noch mehr negativer behaftet ist. Aber Ludwig, ich will was sagen.
Ja, ich wollte nur kurz sagen, also ich glaube, das ist halt einfach grundsätzlich halt eine Entwicklung von Sprache, ne? Also wieso sagt man dummes Schwein, ne? Ein Schwein ist eines der intelligentesten Tiere überhaupt. Das sind halt Dinge, die man sagt, die sich entwickeln entsprechend auch. Und ich glaube, auch bei Amateur ist es halt so, dass es daher kommt, dass es halt nicht professionell ist. Und alles, was nicht professionell ist, ist halt nicht das Beste. Und es entwickelt sich dann halt immer so. Und dann benutzt man Worte vielleicht mal irgendwie verletzen vielleicht auch, ne? Also man sagt ja zum Beispiel auch, du bist ja auch nur ein Laie. Laie ist ja auch grundsätzlich kein schlechtes Wort. Aber auch das wird eher negativ verwendet. Und bei Amateur ist es dann genauso. Und deswegen finde ich, ehrlich gesagt, wenn wir sagen, wir sind Amateure, dann stimmt es natürlich, die Wortherkunft angeht, ne? Dass wir unsere Tätigkeit lieben und unseren Sport lieben, von amare, lieben, lateinisch. Aber ich finde, semi-professionell trifft es dann vielleicht teilweise besser, ne? Also, dass wir eben ein bestimmtes, ja, dass wir dann eben keine Profis sind. Erstens verdienen wir kein Geld und zweitens sind wir nicht gut genug. Aber vielleicht so eine Art Semi-Professionalität oder wie soll ich sagen?
Ja, wo macht man da denn Cut von Amateur?
Ja, das ist natürlich die Frage, wo gibt's den Cut? Aber um diese negative Konnotation vielleicht zu vermeiden, würde ich eher in diese Richtung gehen und sagen, ich bin kein Profi, aber ich bin vielleicht so Richtung semi-professionell oder so. Also zumindest was so die Ernsthaftigkeit angeht, wie man den Sport macht. Deswegen würde ich vielleicht das sagen und dann Amateur, glaube ich, hat halt immer heutzutage so ein bisschen den Beigeschmack von, du würdest gerne besser sein und kannst es nicht. Vielleicht stimmt es aber auch gar nicht. Also ich glaube, keiner von uns Vieren hier hat den Anspruch, noch irgendwie sich für Olympia zu qualifizieren oder den Ironman zu gewinnen oder sowas. Und deswegen trifft es das halt einfach nicht mehr so gut. Okay, Adrian sagt, warum nicht, ne?
Nee, ich sag, also das Kopfschütteln sollte bedeuten, auf keinen Fall, weil, also ich müsste sagen, das Profisporttum, so wie es jetzt da ausgeübt wird, der Beruf des Profisportlers wäre nie das, was ich halt möchte. Da bin ich lieber ein Amateur als Profisportler, weil diesen Druck und all das möchte ich einfach nicht haben. Wofür denn? Na, also ich meine, welche Profi macht Sport aus Liebhaberei? Ne, da geht es rein um Profit. Ne, das hat nichts mehr damit klar zu tun, dass sie das machen, weil sie es lieben. Das haben die mal vielleicht geliebt, aber indem sie Profi geworden sind.
Ja, es gibt ja auch im Fußball zum Beispiel Amateurmannschaften, die teilweise ja richtige Kaderschmieden sind, also die vorprofessionelle Stufe sozusagen, wo sich dann eben Profimannschaften, die den Nachwuchs großziehen, das sind die klassischen Amateurmannschaften, die dann gar nicht in der ersten und zweiten Bundesliga im Fußball zum Beispiel spielen dürfen, die aber durchaus Kaderschmieden eben sind und sich da die Menschen und Leute heranziehen. Also insofern, ja, ich glaube, es ist immer so ein bisschen eine Einstellungssache und auch natürlich ein Kontext, ne? Man muss immer den Kontext dazu sagen, wenn ich sage, oh, du bist ja schon ein richtiger Amateur, ist es was anderes, wenn ich sagen würde,
du Amateur.
Du bist ja auch nur ein Amateur, ey. Ja, also was willst
genau
du
mit deinem
amateurhaften Auftreten?
Du bist ein Amateur, also weißt du, was bist du denn? Was bist
genau,
du denn
das ist halt einfach Amateur, der Kontext.
Also, das ist ja schon dieses Negative, da, was du sagen kannst. Das heißt ja dann, wir machen ja die Sprache dadurch. Ja. Das ist sozusagen einer, der, also in deinem Sport, Profi zu sein, heißt Geld verdienen. Und das ist ja natürlich der Traum von vielen. Gerade, sag ich jetzt mal, wenn du auf Fußball gehst, da kriegst du ja halt auch sehr viel Geld dadurch. Natürlich hast du auch viel Negatives dabei, aber das sehen die Leute natürlich nicht. Ja.
Die sehen nur das Geld.
Ja, eben,
also verlieren sie die Liebe zum Sport.
Das ist dann halt auch, klar. Und das ist halt, und wenn du dann auch noch dann zu jemandem sagst, keine Ahnung, auf dem Fußballplatz, du schießt vorbei und was bist du denn für ein Amateur oder sowas, dann ist es halt schon dieses Negative und daher kommt diese Negativbehaftung, ja.
Also wenn ich jetzt nochmal kurz meine Meinung dazu einwerfen könnte, zu dem, wo es das Negativbehaftete kommt, es kommt einfach, glaube ich, daher, dass die Leute einfach nicht wissen, was dieses Wort im Endeffekt bedeutet. Die können vielleicht die Oberflächlichkeit dessen, ne? Ein Amateur ist halt kein Profi, ne? Also, aber ich meine, Wer setzt sich bitte schön mit dem Wort genauer auseinander? Ne? Genauso ist es mit dem nächsten Begriff, der mir aber am meisten gefällt, und zwar ein Dilettant. Ne? Ein Dilettant ist auch relativ negativ behaftet, aber im Endeffekt ist ein Dilettant ein Liebhaber, so ist die Definition, eine Kunst oder eine Wissenschaft, der sich ohne schulmäßige Ausbildung und nicht berufsmäßig damit beschäftigt.
Also ein Jogger.
Zum Beispiel, ne? Ich meine, das wird ja erst recht, ne, sehr, sehr negativ. Es ist sehr negativ behaftet, ne? So, wenn man sagt, du Dilettant, ne? So, das ist wirklich sehr abwertend dann oft gemeint, ohne dass wirklich die Leute wirklich wissen, was so dieses Wort im Endeffekt auch bedeutet. Ne? Das ist, glaube ich.
Ja, wobei man da sagen muss, da ist es tatsächlich schon so, die Bedeutung ist da schon so, dass es tatsächlich lediglich eben, also im Vergleich zu einem Fachmann halt eben lediglich Liebhaberei halt ist. Ne? Also wenn man sich das mal anguckt, das Wort.
Aber wo ist der Unterschied zu dem, was wir gerade machen? Also ich bezeichne mich sehr gerne als Dilettant in dem, was ich jetzt im Ausdauersport mache.
Das würde ich gar nicht sagen. Du bist kein Dilettant, du bist, weil du ja auf einem gewissen Gebiet Fachexpertise hast. Du bist ja zum Beispiel Coach, du bist Trainer, du beschäftigst dich mit wissenschaftlichen Texten.
Aber ohne schulmäßige Ausbildung und nicht berufsmäßig damit beschäftigt, gut, ne, kann man sich jetzt mal streiten. Das
okay, also geht ich so bin halbe. Keine Dilettantin, weil ich habe studiert.
Ne, dann bist du keine Dilettantin. Also wenn es dir wichtig ist, so nicht zu bezeichnen, dann ist es okay,
nein,
bist du Amateurin.
Ich habe jetzt gerade wirklich nur darüber nachgedacht, ob ob die Bezeichnung für dich überhaupt gültig ist, wenn du halt eben Leute coachst. Also klar, ist schulmäßig, du hast jetzt keine Schule besucht, aber du hast ja, du hast dich ja ausgebildet, weißt du? Also du hast ja Fachwissen und du verdienst ja da eben auch Geld mit. Das heißt, das ist ja schon irgendwie auf Berufswegen und dann ist es ja eben nicht dilettantisch, sondern dann ist es amateurhaft, aber nicht dilettantisch.
So gesehen, ja gut, dann passt ja eigentlich amateurhaft jetzt auch nicht, sondern ist tatsächlich dann irgendwo semi-professionell. Aber
der große Unterschied ist tatsächlich in der Etymologie, weil wenn man sich das Wort anguckt, ich habe es mal nachgeschaut, dilettare heißt ja ergötzen, amüsieren. Das heißt, man macht etwas wirklich nur, um sich zu unterhalten. Und man macht das jetzt weniger, um eine Sache wirklich zu durchdringen und den größeren Sinn vielleicht dahinter auch zu erkennen. Und sobald du dich wissenschaftlich mit einem Thema beispielsweise auseinandersetzt, was wir ja im Prinzip alle so ein bisschen tun und ihr als Coaches noch viel mehr, dann ist man definitiv auch per Definition, glaube ich, kein Dilettant mehr.
Siehst du, und das ist der Punkt, warum ich mich nicht in irgendeine Schublade stecken will, ob ich Läufer, Jogger bin. Das ist einfach, das ist ein Wort, das früher wahrscheinlich...
Das zeigt, wie großartig Sprache ist.
Ja, das ist ein Wort, das wahrscheinlich früher eine ganz, ganz schöne Bedeutung hatte, wenn du, keine Ahnung, im Altgriechen damals vom Theater gekommen ist und kam einer entgegen und sagt, hey, du bist ein Dilettant. Ja, ich war gerade im Theater. Hab mich gerade an dem Schauspiel ergötzt. Und das Wort hat die ganze Zeit überdauert. Ich bin... mal so offen und sag, was die Bedeutung des Wortes ist, habe ich mich bis Adrian, das ist gesagt, das noch nie damit auseinandergesetzt. Für mich war das.
Ja, das ist aber der Punkt, deshalb reden genau wir darüber.
Und dann, ja, geh jetzt mal zu irgendjemanden und versuch das mal zu erklären. Oder geh mal zu deinen Kindern, erklär denen das mal, mal gucken, ob
die das. Musst du das so gar nicht, aber warum?
Mit welchem? Nee, ich meine nur.
Ja, ich finde, aber ganz ehrlich, das ist doch.
Du musst ja das Wort wieder, sag ich mal, on vogue bringen, damit du dieses Wort wieder schön machst, sozusagen.
Dann musst du es reicht mir, nee, gar es reicht nicht, mir, dass, gar nicht, dass ich es weiß.
Das Gegenteil. Das ist genau das Schöne an Sprache, dass sich Sprache verändert und dass du halt immer alles in bestimmte Kontexte setzen musst, um die Bedeutung zu sehen. Und das ist ja genau das Problem, das wir momentan auch mit den ganzen gesellschaftlichen Debatten haben, wenn es ums Framing zum Beispiel geht. Ne? Also da passiert ja ganz viel, indem man bestimmte Worte oder Ausdrücke in bestimmte Kontexte setzt und damit auch verfremdet oder vielleicht auch in neue Kontexte setzt und damit ganz neue Geschichten erzählt. Und da sieht man mal, was für eine Macht eben Sprache auch hat. Das ist, glaube ich, etwas, was wir nie vergessen dürfen. Das führt natürlich jetzt extrem weit, diese Diskussion. Wir schweifen auch ein bisschen ab, das gebe ich schon zu. Aber ich glaube, es ist gar nicht unbedingt richtig und notwendig, immer darauf zu pochen, was für einen sprachwissenschaftlichen Ursprung oder woher ein Wort kommt, ein Wort hat, sondern tatsächlich, wie sich so ein Wort entwickelt hat und warum sich ein Wort in eine bestimmte Richtung entwickelt hat. Das ist ja auf jeden Fall immer damit zu bedenken. Und wie gesagt, das ist eben das Spannende und das Schöne auch an Sprache.
Ja, also ich möchte da auch noch mal kurz ein Sprachbeispiel einwerfen. Und zwar, an sich sind wir eigentlich alle nur Schweinehunde.
So. Ja, das habe ich letztens auch gehört, was dazu.
Ludwig weiß es vielleicht, weil ich weiß, dass er den Podcast auch hört. Okay, das finde ich nämlich, ist mir jetzt in dem Zusammenhang halt direkt eingefallen. Ist es nämlich so, dass Schweinehunde früher eben eine Rasse waren, die dafür gezüchtet wurden. Wozu noch mal genau? Ich glaube, um...
für die Jagd, glaube ich,
was, ne? Für die Wildschweinjagd, genau. Und das waren super ausdauernde Tiere. Und daraus wurde halt irgendwann, du musst den inneren Schweinehund in dir überwinden, was aber einfach eigentlich überhaupt nicht stimmt im Kontext, weil eigentlich müsstest du den Schweinehund in dir finden. Ja, also diese lang andauernde Expert oder diese lang andauernde, wie soll ich denn sagen, Ausdauer, ja. Die solltest du eigentlich in dir finden, aber das hat sich dann eben auch so gewandelt, dass mittlerweile jeder denkt, boah, ein Schweinehund, das ist irgendwie so ein ganz komisches, grässliches Wesen, was ich halt überwinden muss, aber eigentlich war das damals ein Hund, der total vielen geholfen hat und viel ausdauernder war als alle anderen, die es damals gab. Und das weiß eben auch keiner. Und ich glaube, das ist halt einfach so, was Ludwig gesagt hat, so entwickelt sich Sprache. Und ich finde es total interessant, jetzt mal darüber zu reden, was heißt eigentlich Amateur und Dilettant, weil ich wusste es bei beiden nicht. Also ich hatte wirklich nur diese Vorstellung des Wortes selbst in meinem Kopf. Aber klar, so funktioniert es halt. Ja, wir kategorisieren, wir bewerten und wir schreiben den Wörtern dann ganz neue Bedeutung zu, umso länger sie im Sprachgebrauch sind.
Das funktioniert aber nur dann, wenn man das mitmacht. Ne? Also wenn man anfängt, sich halt, ne, wie du sagst, du hast auch jetzt nicht gewusst, ne, was ist denn jetzt die tiefere Bedeutung der Wörter. Jetzt weißt du es. Ne? Also ich meine, es ist ja immer gut, sich mit irgendwas so ein bisschen tiefer zu auseinanderzusetzen, um das jetzt irgendwie genauer jetzt irgendwie zu erkunden, ne? was das überhaupt alles bedeutet, irgendwie ein Amateur oder ein Dilettant zu sein. Ne? Es gibt ja auch so Wörter wie jetzt was ist ein Protagonist, ne? und sowas. Das will ich jetzt gar nicht hier reinbringen. Ich meine, mir war's nur wichtig, in dem Zusammenhang mit dem Athleten dann noch ein paar andere Wörter jetzt nochmal auch mit reinzubringen, weil, ne, und darüber haben wir jetzt gerade gesprochen, vieles ist einfach, wird einfach über die Jahre einfach so ein bisschen verdreht, ne? Das Ganze entwickelt irgendwie so eine Eigendynamik, wie wir schon drüber gesprochen haben, ne? Die Sprache entwickelt sich auch irgendwo weiter. Aber es wird ja auch vieles, ja, wie bei den Schweinehunden, wird ja auch vieles irgendwie missverstanden.
Das ist auch ein guter Punkt, fällt mir gerade mal so auf, wenn du nämlich, wenn jetzt kommt jetzt einer zu dir und sagt, du bist ein Amateur und du sagst, ja, du grinst und er grinst, aber du denkst, oh, ich bin Amateur, ich liebe das, was ich tue, und er denkt, ja, dich beleidigt. Deswegen reden wir heutzutage allein aneinander vorbei.
Das stimmt.
Ja, man muss halt wissen, wie bestimmte Begriffe gesellschaftlich interpretiert werden. Ne? Das ist, glaube ich, in allen Lebenslagen sehr, sehr wichtig, und manche verstehen das halt nicht. Und manche setzen das ja auch politisch entsprechend ein und versuchen ihre Interessen damit durchzubringen, indem sie sagen, ja, das war ja nicht so gemeint, denn das Wort bedeutet ja eigentlich was ganz anderes, sehen aber den Kontext dazu nicht. Also das kann auch schnell ganz schön gefährlich werden. Deswegen bringt es, glaube ich, nichts zu sagen, ja, das Wort bedeutet aber ursprünglich mal dies und das. Wichtig ist, was es heute im Kontext bedeutet und wie das gesellschaftlich halt interpretiert wird. Das, glaube ich, ist schon entscheidend, wenn man miteinander Konversation betreiben will und Diskurse führen will.
Ja, wobei würde ich dir ein bisschen widersprechen, weil, wie gesagt, also für mich persönlich ist es schon wichtig zu wissen, was ist ein Amateur oder Dilettant. Dann, ne, dann kann mich einer so als Amateur bezeichnen und kann ja auch denken, ne, so oberflächlich gesehen, ja, du Amateur, ne, du was ich schaffst es, du kannst es nicht besser, also bleibst du so auf dem Niveau, aber ich meine, er weiß es ja nicht besser, ne? Ich meine, im Endeffekt das, was der Lukas gesagt hat. Also von daher, also für mich persönlich ist es schon wichtig, darüber auch so ein bisschen nachzudenken. Genau, okay, habt ihr noch was zum Thema zu sagen? Athlet,
sehr, sehr
Dilettant,
spannend auf jeden Fall.
Amateur.
Ich würde gerne wissen, was die Zuhörerinnen und Zuhörer darüber denken, ob sie sich als Athlet oder Athletin oder ob sie sich in keine Schublade stecken lassen wollen.
Übrigens, mir war es früher sehr wohl wichtig, als Athlet zu bezeichnen. Und tatsächlich unter den Aspekten, die ich vorhin genannt habe. Ne, also ich wollte schon stark, schnell und ausdauernd sein. Aber mittlerweile ist es mir tatsächlich nicht mehr wichtig. Ne, also haben für mich andere Sachen, glaube ich, so eine andere, also beziehungsweise der Begriff hat eine andere Wichtigkeit in Bezug auf andere Sachen, aber ich persönlich sehe mich da jetzt nicht unbedingt jetzt in erster Linie als Athlet. Genau, war schon mal anders, aber das ist ja auch eine ganz, ganz andere Geschichte. Gut, gehen wir mal zum nächsten Thema über, und zwar, die Tabea hat was zu verkünden.
Oh ja, ich habe was zu verkünden, und damit ihr das auch seht und die Hörerinnen und Hörer das hört, ich habe nämlich hier neben mir meinen Kater auf dem Schreibtisch liegen, und der wird jetzt ein bisschen gestreichelt und dann hört man den nämlich auch, weil der, wie einige das vielleicht über Instagram schon mitbekommen haben, ist Ideengeber für ja, ein Osterprojekt, was ich mir vorgenommen habe, und jetzt schnurrt er nicht mal, eigentlich schnurrt er immer, aber das kriegen wir noch hin, während meiner Ansage hier. Genau, und zwar hat das Tierheim Marburg waren jetzt gar nicht so gut ging. Ihr habt es zumindest in der Folge Kotzende Katze mitbekommen. Das war zwar witzig, aber danach wurde es leider gar nicht mehr so witzig. Also ihm ging es echt sehr, sehr schlecht, und wir hatten super hohe Tierarztkosten. Und da er ja eigentlich mal ein Tierheimkater war, der nur bei mir zur Pflege war, hat das Tierheim gesagt, okay, komm, wir übernehmen wieder die Arztkosten. Und daraus hat sich dann die Idee ergeben, dass ich dann eigentlich doch gerne für so ein Tierheim, was sowas dann auch leistet, gerne einen Spendenlauf machen möchte. Und das wird an Ostern anfangen, also grünen Donnerstag bis Ostermontag, den gesamten Zeitraum. Genau, und was kann man machen? Ihr könnt entweder total klassisch einen Spendenlauf laufen, das heißt, ihr sagt, ihr möchtet einen Betrag X pro Kilometer spenden und spendet dann einfach den erlaufenden Betrag. Das Ganze geht dann in Moneypool, den man bei mir bei Instagram findet, in der Bio. Oder ihr könnt es machen wie ich, ihr könnt mal versuchen, ob ihr euren schnellsten Kilometer geschlagen bekommt, beziehungsweise einige von euch sind vielleicht auch noch gar kein Kilometer mal schnell gelaufen, und man nimmt sich da einfach mal die Bestzeit, die Strava oder Garmin so vorschlägt, und versucht diesen Kilometer mal so schnell wie es eben geht in einem Kilometer zu unterlaufen, aber bitte vorher gut warm machen. Und spendet dann quasi pro Sekunde, die man schneller ist, 1 Euro ans Tierheim. Das heißt, wenn ich meine 3,50 bei Strava stehen habe und laufe eine 3,40, würde ich quasi 10 Euro ans Tierheim spenden. Genau. gespendet wird vor allem für die Versorgung von kranken und alten Tieren. Die müssen eben auch immer tierärztlich untersucht werden, wenn die ins Tierheim kommen. Und da sind so die Kosten, die immer anstehen und die für die es auch immer mal wieder ein bisschen knapper wird. Genau. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ganz viele mitkommen. Und ich streichle meinen Kater hier die ganze Zeit und er schnurrt eigentlich immer sehr verlässlich, aber jetzt gerade hat er halt überhaupt keinen Bock. Sorry dafür.
Kein Problem, ich schneide einfach was von den anderen Episoden rein.
Ich krieg das noch hin.
Ich bring mal den Gonzo zum Schnurren, dann kann man das reinschneiden.
Ja, habt ihr Bock? Wollt ihr mitmachen oder nicht so?
Ich laufe leider nicht mehr, von daher, ich kann vielleicht
auch ein Fahrrad fahren.
Kilometer sind. Wie muss man es denn nachweisen? Dann muss man es dann auf Strava posten mit einem bestimmten Hashtag oder schickt man dir einen Screenshot?
Nee, du kannst es, also eigentlich geht es nur darum, dass das Geld dann am Ende in den Moneypool reinkommt. Das heißt, du bist jetzt nicht verpflichtet, das nachzuweisen, dass du auch wirklich 20 Sekunden schneller gelaufen bist, sondern du darfst auch, wenn du nur 3 Sekunden schneller gelaufen bist als deine Bestzeit, darfst du auch 20 Euro spenden. Wir freuen uns über alles, was da ankommt. Und im Umkehrschluss darfst du natürlich auch weniger spenden, wenn du total deine Erwartungen übertriffst, ja, also genau. Aber was natürlich schön wäre, wenn man uns bei Instagram verlinken würde, Tierheim Marburg, Roadside Story, Wechselzone Podcast, irgendwie so, dann kriegen wir das auch mit und natürlich freuen wir uns ja über liebe Nachrichten, wenn Leute da mitmachen, genau.
Auch eine gute Idee wäre es, wenn du sagst, 1 Euro für jede Sekunde, die du schneller bist und 2 Euro für jede Sekunde, die du langsamer bist.
Habe ich auch erst gedacht, aber ich dachte mir so, wie frustrierend, wenn du denkst, du kannst eine neue Bestzeit laufen und dann läufst du die nicht und dann musst du auch noch mehr zahlen. Also.
Aber das sollte ja,
ja kann man machen.
Trotzdem Freude machen, dass das Spenden.
Finde ich eigentlich ganz gut.
Es ist ja, man macht es ja, oh, und da kommt er ins Bild. Man macht das ja, weil man spenden möchte und nicht, weil man dann frustriert ist und sagt, jetzt muss ich auch noch zahlen. Das ist ja wäre dann der falsche Weg, finde ich.
Ja gut, das stimmt. Okay, ja, wir können es gerne so ausweiten. Wer sich dazu berufen fühlt, kann das auch gerne so machen.
Und Adrian macht es auf dem Rad.
Genau.
5 Kilometer.
1000 Meter. Man kann ja natürlich auch sonst einfach was spenden, ohne zu laufen, wer jetzt gerade gar nicht läuft. Also, ich will jetzt auch keine Almosen hier, aber nur für Leute, die gerade nicht laufen.
Also es dürfen Athleten, Amateure und auch Dilettanten mitmachen bei der ganzen Aktion.
Und auch Profis.
Also, dilettantisch spende ich was, ja.
Der arme Barney, der
und wurde auch Profis.
Tode gestreichelt, aber nicht einschnurren kann.
Ich weiß auch echt nicht warum, weil eben habe ich ihn aus Versehen einmal kurz angefasst, als Ludwig geredet hat. Und da hat er voll angefangen zu schnurren. Ich dachte schon so, Gott, hör auf. Und dann dachte ich,
ich werte das mal als Zustimmung.
Ja, ich dachte, ich könnte das jetzt als Special Effect hier mal einbringen, aber. Ah, da, habt ihr es gehört?
Ja, jetzt aber.
Er hat miaust.
Jetzt hört man ihn.
Aber weil ich ihn auch geärgert habe jetzt. Ich glaube, er hat keinen Bock mehr. Ja.
Kein Bock mehr.
Lass ihn in Ruhe.
Aber, cool, da ich auch.
Ja.
Darf ich mal ganz kurz, ich bin nämlich heute
als. Viele Geschichten sind mir immer.
Ja, ich bin als ich heute heimgekommen bin, wir haben hier so ein großes Fenster, wo man schön rausgucken kann. Adrian hat das ja schon gesehen. Da habe ich jetzt heute kam ich nach Hause, guckst du nach rechts, auf einmal steht eine weiße Katze oben beim Nachbar auf dem Dach. Und das Dach ist so steil, die kam dann einfach nicht mehr auf. Da gibt es ja diese, wie soll ich sagen, diese Stahlgitter, wo das, wenn das jetzt nichts, wie soll ich sagen, runterfällt oder so, so diese Bremsen, die auf dem Dach so sind. Und da hing die sozusagen fest und ich dachte, was machst du denn jetzt? Soll ich mal rübergehen und sagen, die will da rein? Aber die guckte so also an das Fenster, was da in dem Erker ist. Und dann habe ich halt noch mal zuguckt, dann hat sie sich ein bisschen bewegt und hin und her. Und dann so irgendwann auf das etwas flachere Dach, was daneben ist, dachte ich, okay, jetzt wird es wohl schaffen. Dann ist da halt rumgelaufen. Das hat so, ich, keine Ahnung, 5 Minuten gedauert oder sowas. Und dann ist sie auf einmal vom Dach gesprungen. Und dann, okay, na gut. War ganz schön mutig, aber ja, Katzen halt.
Wie hoch war das Dach? Ist sie danach
noch ja, gelaufen? Ja, die ist halt gelaufen. Ich habe gedacht, okay, oh, die springt jetzt und dann so runter und dann. Ja, da war ja Wiese, von daher.
Dann geht's, ja. Bin ich beruhigt.
Hier gibt es viele Katzen bei uns.
Ja, bei uns auch. Ich bin immer total traurig, dass ich Barney nicht rauslassen kann. Alle anderen Katzen immer draußen spielen, er kann nicht. Das ist traurig.
Ein Dilettant.
Jetzt nicht übertreiben. So, von einer,
das ist ein Running Gag.
Von einer Katze zur anderen. Ludwig, du hast auch ein großes Vor.
Ja, ich wollte eigentlich nur kurz noch anschließen an die letzte Folge, wo ich ja kundgetan habe, dass ich am 19. Juni ein größeres Vorhaben plane. Und ich freue mich darüber, dass die Ersten mich schon angeschrieben haben und nicht nur gesagt haben, ja, coole Sache, sondern eben auch, dass sie mich dabei unterstützen würden. Schon mal Shoutouts und Kudos an dieser Stelle. Kurzes Update dazu. Ich habe ja gesagt, ich laufe den Mauerweglaufweg, also die Strecke des normalen Mauerweglaufs. Wir haben aber jetzt nochmal geguckt, Heiko und ich, und haben uns jetzt dazu entschieden, dass ich den FKT laufen werde, also praktisch den richtigen Mauerweg, die Gesamtstrecke, die nochmal ein bisschen länger ist, insgesamt 165 Kilometer, weil es einfach sinnvoller ist und irgendwie auch schöner ist, weil man dann ja auch so einen gewissen, wie soll ich sagen, Dokumentation hat dessen, was man da gemacht hat, und man dann sozusagen auch ein offizielles Ergebnis hat, und das steigert nochmal so ein bisschen den Wettbewerbscharakter. Und ja, also ich habe noch nicht abschließend entschieden, für welchen wohltätigen Zweck ich das mache, aber es sieht schon nach Deutscher Kinderkrebsstiftung aus. Das prüfen wir jetzt noch, ob das was Gutes ist. Ich gehe mal davon aus, dass das gut ist, was ich gelesen habe. Und die wird es wahrscheinlich werden. Davon gehe ich jetzt mal aus. Und wie gesagt, es wird der FKT. Mein erster FKT ever. Habe ich da auch einen Haken dran, hoffentlich. Mehrere Fliegen mit einer Klappe. Darf man eigentlich gar nicht sagen als Veganer, Tabea, ne? Aber egal. genau, also insofern freue ich mich da jetzt richtig drauf. Und wie gesagt, anschließend an das, was ich vorher gesagt habe, das motiviert mich jetzt wieder richtig. Mir macht das Laufen momentan echt richtig, richtig Spaß wieder. Und ich bin deswegen so froh, weil ich ja auch aus diesem Motivationsloch, das ich da letztes Jahr noch hatte, jetzt wirklich komplett rausgefunden habe.
Das ist aber schon man sieht, wie wichtig.
Ja, das ist schon lange her, aber auch am Anfang des Jahres habe ich mir schon teilweise ein bisschen schwer getan, gerade bei den Long Runs, dann wirklich nochmal zu sagen, okay, machen wir es voll. Und jetzt ist das Ziel wieder da, und ja, wie gesagt, Wettkämpfe sind schon was Schönes.
Ja, cool, sehr gut. Wir haben noch einen Einspieler, einen Coaching-Einspieler, den wir jetzt an diese Stelle gerne mal reinbringen würden. Tabea, du hast dich für Coaching-Einspieler entschieden. Wir haben im Vorfeld nochmal drüber gesprochen. Soll es ein Coaching-Einspieler, soll es out of the box sein?
Ach so, oh ja, ich habe jetzt eben in die in den Chat Coaching-Einspieler geschrieben. Das ist richtig. Eigentlich sollte es aus der Box sein. Ne? Ich glaube, es ist einfach ein Hybrid, Adrian. Du warst dabei, also. Rebecca war dabei, und wir hatten einen ganz.
Du hast mir doch auch Coaching geschrieben.
Ja, es war wahrscheinlich, habe ich.
Wir haben
da hat es schon angefangen. Ja.
Okay, also, Mats ab.
Hallihallo, ihr Lieben. Heute machen wir ein kleines Crossover vom Wechselzone-Coaching und aus der Box, weil wir konnten uns nicht so richtig entscheiden, und vor allem, weil ich meinen lieben Adrian hier dabei habe.
Hi.
Und nicht nur den Adrian, sondern da ist sie mal wieder. Hallo Rebecca, schön, dass du da bist.
Hallihallo.
Ja, ich habe heute hier, man kann fast sagen, zwei ExpertInnen bei mir sitzen, wenn es um ein Thema geht. Und zwar wollen wir heute mal wieder über Krafttraining sprechen. Genau, und zwar Krafttraining hat natürlich viele positive Effekte, und wir werden auch nicht müde, darüber zu sprechen, aber heute wollen wir mal einen anderen Weg einschlagen, vielleicht für den einen oder anderen. Ich würde gerne mal so die Eingangsfrage an euch beide einfach stellen, und zwar Rebecca, warum machst du denn Krafttraining? Was ist so deine Hauptmotivation des Ganzen?
Hauptmotivation ist eigentlich, dass es mir mega Spaß macht. Also es hat sich auch erst so entwickelt nach einigen Jahren. Die Verletzungsprophylaxe kam dann noch hinzu, weil ich davon halt recht stark geplagt war. Aber Hauptgrund eigentlich immer noch der Spaß.
Ja, mega. Und Adrian, bei dir?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, also Krafttraining hat bei mir wirklich schon von Jugendjahren schon irgendwo eine Rolle gespielt. Ich habe damals schon meinem Vater zugeguckt, wie er die Eisenstange geschwungen hat und hat mir auch immer Spaß gemacht und gehört irgendwie dazu. Spaß, aber auch ich finde, das macht mich irgendwie so zum Athleten. Ja, also das macht irgendwie so diese sportliche Sache rund, finde ich. Ne? Also, ich fahre halt nicht gerne einseitig und das Krafttraining, das rundet definitiv das Training gut ab.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss leider die andere Seite da immer auch nochmal betonen, dass ich ja leider nicht so über den Spaß komme, was das Krafttraining angeht, außer an den Ringen, beziehungsweise wenn ich irgendwas mache, wo ich auch was lernen möchte, wie zum Beispiel Handstand, Kopfstand. Skin the Cat an den Ringen kann ich immer noch nicht, Rebecca. Schade, aber es wird irgendwann funktionieren, ich bin mir sicher. Aber ja, was mir wirklich geholfen hat so in den letzten Monaten, neben der Verletzungsprophylaxe, und das ist, glaube ich, so ein Hauptgrund, warum viele LäuferInnen das oder auch Ausdauersportlerinnen mit in ihr Training einbeziehen, weil es einfach wirklich hilft gegen Verletzungen, vor allem wenn man vielleicht akut gerade was hat oder hatte, ist man doch meistens etwas motivierter, das Ganze zu machen. Aber ich habe jetzt auch noch mal viel gelesen, Rebecca ja auch. Wir haben uns ja dasselbe Buch da einmal bestellt gehabt. Und da ist mir irgendwie auch so klar geworden, okay, es gibt noch einen anderen Grund, Krafttraining wirklich zu machen. Und zwar hat das was mit der Nachhaltigkeit des Ganzen zu tun. Und da hast du ja einen schönen Punkt angesprochen, Adrian. Dieses Ganzheitliche, das macht mich irgendwie zum Athleten. Und das motiviert mich eben auch, dass ich sage, ich möchte eben auch nachhaltig in meinem Sport fit bleiben. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und das ist ein Punkt, wo wir heute, glaube ich, mal noch ein bisschen mehr drauf eingehen können, was Krafttraining eigentlich nicht nur jetzt gerade, Thema Verletzungsprophylaxe, sondern auch in 10, 20 Jahren für uns tun kann. Rebecca, ich gebe vielleicht einfach erstmal das Wort an dich. Was ist denn, sag ich mal, am Krafttraining so reizvoll zum Thema älter werden?
Ja, also man hat ja einfach ab 30 Jahren ist es ja quasi so, dass einfach so ein bisschen die Muskelmasse automatisch ein bisschen weniger wird, wenn man da nicht gegensteuert. Je älter man wird, desto leichter dann leider auch. Und dass man da quasi dann vermehrt drauf achten sollte, ist auf jeden Fall sinnvoll. Bei Läuferinnen ist es auch nochmal spezifisch so der Fall, dass man einfach ja vermehrt die vordere Seite der Beinmuskulatur zum Beispiel ansteuert und halt sich andere Sachen bei so ein bisschen, ja, was heißt weniger ausbilden oder sowas oder die einfach vernachlässigt werden, die kann man halt super mit Krafttraining quasi da dagegen steuern und dann gezielt da ansetzen, um eben auch im hohen Alter quasi zum Beispiel jetzt den Laufsport, aber auch viele andere Sportarten einfach noch ausüben zu können.
Ja, fand ich sehr, sehr spannend das Ganze. Vor allem auch, was mir auch gar nicht so klar war, dass ja mit dem Krafttraining auch so diese Bone Density, also die Knochendichte, ja auch nochmal zunimmt. Finde ich auch sehr spannend, vor allem wenn man sich auch nochmal so das Thema Körpergewicht anschaut. Das war nämlich für mich auch so ein Schocker, dass ich mit meinem Laufsport und Kraftsport und so immer mehr zugenommen habe. Was aber auch an der Knochenmasse, natürlich nur bedingt, das ist ja jetzt nicht, das sind ja keine 5 Kilo, aber das macht sich schon auch bemerkbar, dadurch, dass man quasi auch schweres Krafttraining mit einbezieht, dass ja die Knochenmasse sich auch einfach verdichtet und dadurch. Und das wissen wir eigentlich alle, dass wenn wir eine geringere Knochendichte haben wir einfach Gefahr laufen, auch eine Osteoporose beispielsweise im Alter auszubilden, dass das ja wirklich auch sehr prophylaktisch einfach erstmal gemacht werden kann, um einfach im Alter nicht so schnell abzubauen.
Ja, und trotzdem muss man, also, oder finde ich, sollte man sagen, dass Frauen ja so ein bisschen manchmal davor abschrecken, Kraftsport zu machen, weil sie eben irgendwie Angst haben, eben gleich so viel mega zuzunehmen oder einfach aufgepumpt auszusehen. Und das ist ja, muss man ja sagen, eher im seltensten Fall. Also, man muss natürlich erstmal auch der Typ dafür sein. Es gibt ja ganz verschiedene Typen, wie man Muskeln aufbaut, in welchem Zeitraum etc. Aber auch dann, wenn man Muskeln wirklich aufbauen will, muss man das ja sagen wir mal, 4 bis 6 Mal die Woche machen, dass man da richtige große Erfolge sieht und dann natürlich auch die Ernährung etc. spezifisch einbeziehen und bei Frauen natürlich auch nochmal aufgrund der Hormonkonstellation eben, wenn man mal einen Zyklus hat, dann quasi auch Zyklus angepasst das machen, dass man da jetzt das sieht. Das heißt, ich würde da Frauen quasi auch von also die Angst nehmen, damit zu starten aus diesen Gründen, weil es halt eigentlich oft erstmal so ist, dass man am Anfang so eingeschlafene, wenn man das so nennen kann, Muskelfasern aufweckt und die dann quasi erstmal aktiviert und man dann dadurch die Muskeln viel besser ansteuern kann. Und das ist der erste Prozess, also diese so eine Muscle-Mind-Connection quasi erstmal ausbildet und das halt ja dann auch ja, die ersten Vorteile im Ausdauertraining bringt für die einzelnen Sportarten und nicht erst dieses Aufgepumptsein als Effekt bekommt.
Ich würde das gerne noch mal kurz ergänzen und dazu sagen, dass vielleicht sehr vorteilhaft ist, auch zu wissen, also wenn man natürlich Interesse daran hat, sich so ein bisschen mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ne, es ist halt, sag ich mal, für Läufer, Läuferinnen ist es, ja, schon vielleicht nicht verkehrt, aber so dieses übliche Fitness-Training, ne, so an Geräten oder Maschinen, der jetzt irgendwie so ein fitnessbegeisterter Mensch oder irgendwie ein Bodybuilder machen, ist halt für uns Läufer zweitrangig bis nicht wichtig. Ne? Also so das typische, was weiß ich, ne, Pumpen, Maschinen und ja, also einfach das, was die treiben, ist halt für uns Läufer ist, oder Läuferinnen, ist halt wirklich zweitrangig wichtig, finde ich vor allem, Muskulatur zu trainieren, die wir halt beim Laufen nicht benutzen oder sehr wenig benutzen. Ne, das finde ich, da sollte man halt vor allem ansetzen, weil das ist in meinen Augen auch in erster Linie dann auch die Prophylaxe, ne, ich habe das, der eine oder andere wird es schon wahrscheinlich auf YouTube gesehen haben, ich habe da schon so eine kleine Reihe von 3 Minuten, Mittwoch heißt das Ganze, und da bin ich momentan auf so einem Zug, wo ich wirklich versuche, in Ebenen zu trainieren, ne, es gibt so 3 Ebenen, in den Ebenen zu trainieren, die ich halt beim Radfahren oder beim Laufen halt nicht benutze, ne, weil wir bewegen uns, wenn wir laufen, immer in der gleichen Ebene, damit benutzen wir immer die gleiche Muskulatur. Ne? Und es ist wichtig, um jetzt wieder ne, zu dem ganzheitlichen Athlet, der Athletin überzugehen, die Muskulatur zu trainieren, die wir halt eben weniger benutzen, bis gar nicht benutzen, die zu trainieren, das macht uns dann halt wirklich zu so einem Athleten.
Definitiv. Also was du ja auch machst häufig so in deinen 3-Minuten-Workouts, sind ja so Übungen, die nicht nur so statisch sind. Also ne, das ist ja quasi auch das, was wir jetzt im Fitnessstudio an Geräten auch haben, dass es häufig statische Bewegungen sind, sondern dass es, ich sag mal, von der Kniebeuge nach links hinten wieder nach oben oder so. Also dass es einfach auch Übungen sind, die miteinander kombiniert sind, die eine gewisse Koordination auch erfordern, was ja dann auch hier wieder Muscle-Mind-Connection ansteuert, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Und
was neue Muster lernen, das ist auch sehr wichtig für den Kopf. Ne? Einfach den Kopf auch beim dem Training. Und das ist halt so, dass das schon ja, fatale ist, hört sich sehr kritisch an, aber einfach in eine Maschine gehen und eine in der geführte Übung zu machen, ist wirklich für uns als Ausdauersportler nicht sinnvoll. Na, also es ist wichtig, auch so ein bisschen den Kopf zu beschäftigen, ne, und um wirklich neue Muster zu erlernen, irgendwas zu erlernen, wo der Kopf auch so ein bisschen mit zu tun hat. Ne, und das spiegelt sich definitiv dann auf eine bessere Gesamtathletik aus.
Ja, da kann man vielleicht ja auch Leute ansprechen, die vielleicht eben Krafttraining jetzt nicht nur aus Spaß machen, sondern eben eher so, weil es dazugehört. Da ist es halt, finde ich, eigentlich nochmal super, eben diese neuen Muster zu erlernen oder auch einfach neue Reize zu setzen ab und an und quasi dieses Krafttraining, was man vielleicht sich so einstudiert hat, 1 bis 2 Mal die Woche, dass man das halt so die Routinen aufbricht und da alle 2 bis 3 Monate mal was Neues reinbringt, dass der Körper eben so ein bisschen neue Reize gesetzt bekommt.
Ja, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt nicht so ein Krafttraining-Fan bin. Was wäre jetzt eure Empfehlung zu sagen, okay, das ist so eine Anzahl an Krafttrainings pro Woche, von denen du wirklich auch langfristig im Alter oder auch prophylaktisch, was Verletzungen angeht, davon habe ich auch wirklich was. Was wäre so eine Minimum an Anzahl, was ich da machen kann?
Boah, ich finde, ich glaube, es fängt schon fast an bei diesen Minutenvideos, die der Adrian da jetzt quasi hochlädt. Also wenn man da jeden Tag sich so, sagen wir mal, 5 Minuten irgendwie Zeit nimmt für eine spezifische Übung, die angepasst ist an irgendwie so an die Sportart, die man macht, dann hat man da schon viel gewonnen. Das ist halt auch so ein bisschen Typsache. Ist man lieber der, der irgendwie öfters was macht und dann lieber einen kleinen Happen oder halt dann mal 2-3 Mal die Woche ein bisschen eine längere Session, dann würde ich halt sowas von 30 bis 45 Minuten ansetzen und da dann lieber alles auf einmal abarbeitet. Das ist so ein bisschen Typsache, aber wie man das verteilt, ist eigentlich egal. Hauptsache, man hat da so ein paar Reize die Woche. Also würde ich eben so 2 bis 3 sagen.
Ja, das definitiv würde ich unterstreichen, aber ich würde vielleicht so als Gedanke, ich finde das wirklich sehr, sehr reizvoll und ich mache es eigentlich auch so fast tagtäglich, sich zu Hause einfach mal für eine Übung mal 5 Minütchen nehmen und die einfach ausführen. Ne? Also es gibt da wirklich so ein Konzept, das heißt Grease the Groove. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Es kommt von dem Trainer Pavel Zazuline, heißt er. Und es geht einfach darum, dass man, ich sage jetzt einfach mal, Klimmzüge macht. Ne? Man macht, was weiß ich, 5 Klimmzüge, die macht man aber, die führt man wirklich 100% korrekt durch. Man konzentriert sich in diesen paar Sekunden wirklich auf diese Übung, macht das und dann ist man erstmal fertig. Und das macht man ein paar Mal am Tag. Ne? Und wenn man jetzt zu Hause ist, ne, und das Ganze, was weiß ich, mit Kniebeugen oder mit Liegestützen macht, dann ist das für mich auch schon eine Art Krafttraining, wenn man sonst sagt, also Fitnessstudio ist nichts für mich, ich habe auch keine Lust irgendwie 10, 15, 20 Minuten irgendwas zu machen, dann einfach wirklich, was weiß ich, 5 bis 10 Liegestütze, die wirklich korrekt, das ist halt wirklich sehr wichtig bei der ganzen Geschichte, dass das wirklich sehr, sehr korrekt ausgeführt ist. Und das immer wieder wiederholen, ne? Weil in der Wiederholung liegt halt so die Magie, sag ich mal. Und kann für den einen oder anderen auch sehr, sehr effektiv sein, ne? Wenn man jetzt überhaupt keinen Bock auf Fitness hat, ne? und sich da jetzt nicht motivieren kann, irgendwie länger als 10, 20 Minuten dazu investieren.
Und vor allem kann es halt auch schon sehr, sehr anstrengend sein. Ja. Also wenn man eben die korrekte Ausführung, ja. das eben, finde ich auch super, dass du das betont hast, dass das so wichtig ist, dann, also ich bin auch ein Fan von schwer, also Krafttraining mit schweren Gewichten und das macht mir halt auch sehr viel Spaß. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel das Equipment auch gar nicht zu Hause hat, dann braucht man es halt auch nicht unbedingt, weil man eben super viele sehr, sehr anstrengende Übungen auch mit Eigenkörpergewicht machen kann, vor allem auch spezifisch eben für die Beine, den Core etc. Und da ist es dann halt echt, wenn man das auch diese Full Range of Motion, den ganzen Bewegungsumfang mitnimmt und alles quasi anspannt. Also das ist ja auch immer wichtig, dass man bei den meisten Übungen ist es eigentlich immer, trainiert man den Core auch mit, dass eben Core und Becken angespannt sind und dann ist das auch schon mit Eigenkörpergewicht sehr, sehr anstrengend.
Definitiv, ja. Und wenn du bei dem Ganzen noch die exzentrische Phase wirklich verlängerst, indem du das ganz langsam machst, ne, dann ist das schon fast, ne, hat schon wirklich schon was von ein Schwergewichtstraining, sag ich mal. Also das ist, das haut schon ziemlich rein.
Was mir auch voll geholfen hat, war, also die meisten werden es ja wissen, ich habe jetzt Ringe in meinem Zimmer und das ist eben auch einfach, also es soll jetzt nicht jeder sich Ringe ins Zimmer hängen, das meine ich gar nicht. Aber dieses Bewegungsangebot, was ich mir damit geschaffen habe, ist einfach wirklich riesig. Also da habe ich, sag mal, Krafttrainingsmuffel ist einfach wirklich geschafft. Ich habe da jetzt was. Ich liebe es, mich da irgendwie am Tag 1-2 Mal dran zu hängen und mich vielleicht auch mal hochzuziehen. Und das ist natürlich dann auch besser als nichts. Also ich bin auch ganz ehrlich, ich vergesse das Krafttraining dann halt auch mal wieder eine Woche, aber dann weiß ich eben, ich habe mir die Ringe an 3 Tagen 3-mal umgestellt und habe dann irgendwie einen Tag da immer mal dran gestützt, dann habe ich dran gehangen und dann habe ich versucht, Klimmzüge zu machen und habe damit natürlich trotzdem Muskeln nochmal anders angesprochen, was besser ist als gar nichts. Also es gibt ja auch andere Dinge, die man sich vielleicht so als Bewegungsangebot, ne, sei es eine Klimmzugstange oder ich weiß nicht, fällt euch vielleicht gerade noch irgendwas ein, was einfach da ist, was man mal zwischenzeitlich hochheben kann. Und wenn es nur Gewichte sind oder so. Es muss ja nicht immer
der Wasserkasten.
Einmal in den Keller und zurück.
Es reicht schon wirklich. Es gibt in Lügestützen gibt es so viele Ausführungen. Nimm mal einfach mal ein Handtuch dazu und versuch mal bei Liegestützen mit der einen Hand zum Beispiel nach außen zu gehen oder nach vorne zu gehen. Das ist eine Sache, das verlangt deine Maximalkraft. Ne? Da brauchst du überhaupt kein Gewicht und das reicht schon komplett aus.
Am besten alle vier auf, also ja, Hände sind so jeweils auf ein Handtuch und dann.
Expertenmodus.
Aber ja, also ich finde schön, dass du die Ringe auch angesprochen hast. Also die sind ja ein super Ganzkörperelement-Tool. Und auch wenn man jetzt irgendwie denken würde, zum Beispiel der Skin the Cat ist halt eine Übung, wo man sich, das kennen wahrscheinlich nicht alle, wo man quasi im Hang ist und sich dann quasi sowieso so einigelt, so klein macht, einmal nach hinten rausgeht und dann wieder das Ganze zurück. Das ist halt eine super Ganzkörperübung und da trainiert man alles mit und dann denkt man vielleicht erstmal im ersten Moment, man hat jetzt gar nicht viel gemacht oder man ist halt auch sehr, sehr schnell erschöpft an den Ringen. Das heißt, man kann das auch gar nicht so lange machen, beziehungsweise muss lange Pausen dazwischen machen, aber dann hat man ein super, super Training gemacht.
Auf jeden Fall. Rebecca, seit wann machst du Krafttraining?
Ja, das habe ich mir im Vorzuge dieses Podcasts eigentlich nochmal versucht zu überlegen, wann das genau war. Ich schätze mal, also ich weiß halt, meine erste Mitgliedschaft im Fitnessstudio war müsste so mit 15, 16 gewesen sein. Und ich denke mal, dass dann da auch das Krafttraining angefangen hat. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, was ich da gemacht habe. Es werden wahrscheinlich einfach so die klassischen Übungen an den Maschinen gewesen sein, was man da damals natürlich auch toll fand, weil alles Neue ist irgendwie interessant. Ich weiß, dass ich mich an so Sachen wie Langhanteln und Freigewichte erst so angetraut habe, als ich so Kurse belegt habe, wo man halt klassisch eher so ein bisschen Kraftausdauer macht und dann aber so ein bisschen die Technik mit der Stange kennenlernt. Und dann schwere Gewichte kamen eigentlich eher so ein bisschen dazu übers CrossFit, weil ich immer schon bewundernswert fand, dass die halt so vielseitig waren, so im Bereich Kraft und Ausdauer. Und da habe ich mich dann so ein bisschen daran gewagt. Genau.
Es ist ja schon krass, wie viele Variationen es eigentlich auch vom Krafttraining gibt. Ne, jetzt, wo du das so sagst, man kann CrossFit, man kann zu Hause, man kann Fitnessstudio und dann auch noch in unterschiedlichen Varianten. Ja, Bodypump. Ich habe ja mal im Fitnessstudio gearbeitet. Genau. Ich habe da ein paar Mal mitgemacht. Aua.
Ja, also das war echt so, da habe ich, glaube ich, echt so 3-4 Jahre immer mitgemacht. Fand es auch toll. Ich meine, das werden ja auch immer neue Choreos einstudiert und sowas, deswegen ist es dann auch ein bisschen abwechslungsreich. Aber man hat halt nie irgendwie diesen Fortschritt, den man halt nur beim reinen Krafttraining hat, gemessen, weil man ja durch die vielen Wiederholungen eigentlich war es dann schon immer sehr stagnierend und war dann irgendwann auch, fand ich, langweilig.
Ja, das stimmt. Wir hatten das nicht mit den Choreos damals, sondern wir durften uns als TrainerInnen da selber was aussuchen, was wir da machen. Aber ich war froh, dass ich es am Ende, glaube ich, nur ein- oder zweimal vertreten musste, weil, da habe ich echt auch gut geschwitzt. Also die Frage habe ich vor allem jetzt deswegen gestellt, weil ihr seid ja beide wirklich mit dem Kraftsport dann quasi groß geworden. Ich ja jetzt mehr oder weniger auch. Also ich finde jetzt mit, 25 ernsthaft mit dem Krafttraining anzufangen, ist jetzt auch noch nicht so super spät. Aber was ich mich frage, und die Frage geht an euch beide, kann ich denn, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich wäre jetzt schon 35 und Rebecca hat mir ja eben gesagt, dass ab 30 das irgendwie pro Dekade um 3% abnimmt, meine Muskelmasse. Blöd gelaufen, habe ich denn dann überhaupt noch irgendwelche Chancen, mir das zurückzuholen?
Immer,
okay,
bis zum hohen Alter. Also ich würde auch schon wenn mich irgendwie Rentner zu mir kämen und mich fragen würden, sofort immer. Also bei denen ist es sogar noch, also da kann man noch viel, viel mehr rausholen, weil wenn die quasi gar keine Vorerfahrung haben, dann ist da noch so viel
Potenzial.
Das also rauszuholen. Ja, genau, sehr viel Potenzial, danke. Und das ist definitiv immer drin. Das ist das Schöne beim Krafttraining. Da muss man natürlich einen sanften Einstieg finden und das natürlich auch angepasst machen ans Lebensalter, an die Vorgeschichte. Aber definitiv.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ja, also ja. Dann gibt es nichts hinzuzufügen. Das ist, wie soll es auch mit Sport? Ich finde sogar, das ist. Für jemanden, der jetzt irgendwas zwischen 50 und 60 ist und anfängt jetzt irgendwie mit Kraftsport oder überhaupt mit Sport, ne, das ist wirklich einfach richtig gut, ne, das ist richtig gut für den Geist, richtig gut für den Körper, das kann eigentlich nur Vorteile haben.
Ja, ich glaube, es ist eben auch einfach wichtig, das nochmal zu betonen, dass man sich eben, ich sag mal, bis zu einem gewissen Maße, glaube ich, immer seine Fitness auch wieder zurückholen kann. Also Rebecca und ich kommen ja jetzt ganz, ganz langsam über, also in das Alter, wo man über die 30 hinausdenkt, sag ich mal. Und ich habe schon auch mal überlegt, gut, wenn ich jetzt 40 wäre beispielsweise und ich würde jetzt immer so mein Krafttraining machen, wie ich es halt jetzt irgendwie mal angefangen habe an den Ringen und so. Ich habe ja immer die Möglichkeit, auch nochmal mehr Krafttraining zu machen oder anzufangen mit der Langhantel, um einfach die Muskelmasse, die ich habe, zu erhalten, oder? Also theoretisch kann ich doch meine Muskelmasse trotzdem gleich halten, auch wenn ich diesen Abbau um 3% pro Dekade habe, oder?
Ja, also ich denke mal, es wird halt immer nur tendenziell irgendwann einfach schwieriger, beziehungsweise man muss vielleicht ein bisschen häufiger trainieren, ein bisschen die Übung, weiß nicht, ob anpassen oder sowas, aber ja, und dann natürlich auch, das sind dann aber nochmal spezifische Sachen Richtung Ernährung, weil man ja auch einfach im Richtung Tendenziell Alter mehr Proteine braucht, dass man da dann nochmal ein bisschen spezifischer drauf achtet, wie man die Ernährungskonstellation hält. Aber das wäre dann spezifisch, also wichtig ist eigentlich, würde ich sagen, einfach, dass man sich bewegt, dass man Sport macht und genau, Krafttraining sollte halt einfach dabei sein.
Adrian, wir wissen ja, dass du unser Podcast-Papi bist. Deswegen möchte ich die Frage eigentlich auch gerne nochmal an dich stellen, weil du brennst ja wirklich für den Kraftsport und du würdest es ja wahrscheinlich nicht machen, wenn du jetzt irgendwie schon merkst, okay, ich bin über die 40 hinaus und ich werde immer schwächer. Das scheint nicht der Fall zu sein, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also ich muss fast sagen, dass ich jetzt mit meinen 47 Jahren stärker bin als mit meinen 18 Jahren.
Wie machst du das denn, um, ich sag mal, immer wieder am Ball zu bleiben, um dir um auch immer wieder neue Muskeln anzusprechen? Weil ich denke mir, du baust dir ja immer noch Kraft auf, du machst ja immer noch Krafttraining, du sagst, du fühlst dich jetzt fitter als noch mit 18. Wie machst du das konkret? Würde mich jetzt echt nochmal interessieren.
Also ich finde, wichtig ist es, dass du halt interessiert bleibst und ja, so einfach nicht so den gleichen Mustern immer folgst, sondern versuchst, ne, immer so neue Wege zu gehen und neue Wege zu erkunden, ne, und zu schauen, okay, wie kann ich meinen Körper beschäftigen, ne, weil ein Körper ist im Endeffekt ein ziemlich ein fauler Esel, ne, also wenn du immer wieder das Gleiche machst, dann gewöhnt er sich irgendwann dran und dann hat er irgendwie gar keine Lust darauf. Andererseits, wenn ich jetzt immer wieder, sag ich mal, schwere Kniebeuge machen würde, ne, was ich gerne mache, aber ich finde, dann ist es irgendwann auch langweilig und irgendwann, ne, stagniert auch. Irgendwann erreichst du ein Plateau. Und du musst immer dem Körper wirklich mal was Neues bieten. Ne? Und das muss ja nicht immer mit vielen Gewichten zu tun haben. Ne? Das ist halt eben so, wie ich in den Videos gerade mache, so trainiere ich einfach. Also ich trainiere wirklich mit sehr wenig Gewichten, aber nichtsdestotrotz, ich meine, das sind 3-Minuten-Videos, aber im Endeffekt dauern die Dinger 20, 25 bis 30 Minuten und ich bin da nass geschwitzt danach. Ne? Also das ist so, wirklich so anstrengend, weil das koordinativ und auch so vom Kopf her wirklich sehr, sehr anstrengend ist. Ne? Also das sieht vielleicht leicht aus, aber ist es ganz und gar nicht. Ne? Und man muss sich halt so, ne, nach dem Motto muss man sich immer wieder neue Wege suchen, ne, und versuchen, also mir geht das jetzt nicht wirklich darum, immer stärker zu werden, ne, oder irgendwie, keine Ahnung, einen Körperfettanteil von 10% zu haben, ne, sondern ich will auch an der Geschichte Spaß haben, ne, also ich hatte auch eine Zeit lang, habe ich geguckt, okay, wie viel kann ich tatsächlich im Kniebeuge schaffen, wie viel kann ich tatsächlich im Kreuzheben schaffen, okay, das hatte ich mal, ne, aber so die Sachen, die ich jetzt mache, die machen mir tatsächlich viel mehr Spaß, ne, so wie gesagt, so neue Muster zu finden, mehr so koordinativ arbeiten und ja, das ist das, was mir momentan wirklich sehr viel Spaß macht und deshalb gehe ich da so mit, ne, so ich tanze da einfach so den Tanz, der mir gerade so Spaß macht sozusagen und das hat vielleicht nicht unbedingt immer was mit strukturiertem Training zu tun, Aber da bin ich wirklich mit meinen 47 Jahren schon so ein bisschen darüber hinaus. Ne? Also ich gucke jetzt, und das ist jetzt nicht nur für Krafttraining so, sondern auch allgemein für mein Training, ich gucke jetzt wirklich in erster Linie, was macht mir Spaß. Ne? Und wie gesagt, das hat aus Trainingsprinzipien hat das nicht immer Sinn, aber es erfüllt mich und es macht mir Spaß und ja, und deshalb mache ich es.
Ja, super. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich würde noch einmal gerne rüber schwenken zu dem spezifischen Thema Kraftsport und Frauen. Rebecca, du hast es ja jetzt auch schon angesprochen. Manchmal schrecken wir ja doch zurück, weil es könnte ja sein, dass wir irgendwie auf einmal doch dicke Arme bekommen. Ist jetzt eigentlich auch nicht so schlimm, wenn man mal ganz ehrlich drüber nachdenkt.
Passiert aber nicht.
Nee, genau.
Zu 110% passiert es nicht.
Also ich muss sagen, ich hatte eigentlich immer recht kräftige Arme und seitdem ich so Ganzkörperkrafttraining mache, hat sich der Körper den Armen angepasst und die Arme sehen mittlerweile viel schlanker aus. Das mal dazu.
Ja, ist ja dann, genau, also das ist ja auch die Frage, ob das dann alles überhaupt Muskeln waren oder ob dann halt auch Fett dabei ist und dass der normale Prozess ist ja dann eher, dass quasi die Muskeln straffer werden, sich mit mehr Wasser füllen und dann quasi das Fett ein bisschen verdrängen. Also so klappt das natürlich nicht 1:1, aber dass es ja dann meistens dann da tendenziell fast besser aussieht. Und genau, das könnte man den Frauen auch nochmal mitgeben.
Ja, also find ich schon wichtig, also weil ich weiß, dass die Ästhetik manchmal schon sehr, sehr wichtig ist, was sie vielleicht nicht immer sein sollte, aber es ist nun mal auch einfach ein Thema. Wir haben ja das letzte Mal, als wir gesprochen haben, Rebecca, schon auch mal das angeschnitten. Ich würde es aber trotzdem einfach gerne nochmal, um es jetzt auch aufs Krafttraining nochmal runterzubrechen, nochmal ansprechen, und zwar Thema Zyklus und Krafttraining. Sollte ich meinen ganzen Zyklus lang Krafttraining machen oder gibt es da einfach nochmal Sachen, worauf ich achten sollte?
Also ich würde es definitiv den ganzen Zyklus über machen. Es kommt natürlich ein bisschen wie immer auf die Vorerfahrung an, ne, wie man da geprägt ist und wie man sich dann auch in der zweiten Zyklushälfte fühlt. Da kann man dann einfach Anpassungen treffen. Also ich habe es damals eigentlich immer so gemacht oder was auch immer eigentlich noch so, dass ich halt schaue, quasi schon tendenziell natürlich schwere Gewichte in den ersten 2 Wochen und dann zu gucken, dass man vielleicht ein bisschen auf Körpergewichtübungen geht, dann vielleicht eher irgendwie guckt, ob man Sprünge mit einbauen kann oder ob das dann auch schon zu viel ist und dann vielleicht eher den Fokus auf Mobility setzen, wo man ja aber auch dann seine Technik für das Krafttraining wiederum gut verbessern kann. Aber also insgesamt auf jeden Fall die ganze Zeit und man kann auch mit Gewichten auch weiter in der zweiten Zyklushälfte arbeiten. Das ist dann halt wirklich individuell, wie man sich fühlt, das dann anzupassen.
Ja, auf jeden Fall. Ich wäre tatsächlich mit den Sprüngen in der zweiten Zyklushälfte ein bisschen vorsichtig, also gerade für Frauen, die das nicht regelmäßig machen, weil ja wirklich in der zweiten Zyklushälfte sich die Bänder auch ein bisschen lockern. Das heißt, ich habe immer auch eine höhere Verletzungsgefahr, wenn ich jetzt mit lockereren Bändern, als ich sie in der ersten Zyklushälfte habe, springe, vielleicht falsch aufkomme oder eben auch da einfach den Impact zu hoch halte. Also da würde ich, glaube ich, wirklich einfach gucken, was geht, ne? Und dann nicht so aus falschem Ehrgeiz dann doch nochmal zu viel machen.
Ja genau, vielleicht auch nicht mit den Sprüngen anfangen. In der also das ist ja vielleicht das Wichtige dabei.
Was, ich kann Sprünge machen, ich probiere das mal direkt aus. Nee, also ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man, wenn man sowas anfängt anzubauen, auch erstmal nur in den ersten 2 Wochen ausprobiert, genauso wie das schwere Krafttraining. Und ansonsten, ich versuche auch immer eher nach dem Gefühl zu gehen und ich habe auch einfach so in der zweiten Zyklushälfte und zumindest auch am Ende meines Zykluses eher auch so das Bedürfnis, so diese Sachen zu machen, wie zum Beispiel an den Ringen, also diese koordinativen Sachen, dass ich dann doch mal einen Handstand mehr mache, dass ich einen Kopfstand mehr mache und so. Das muss jetzt auch nicht für jeden so funktionieren, aber einfach alles, wo ich einfach diese Stabilität ein bisschen mehr anspreche, das versuche ich dann einfach auch mehr zu machen. Wie gesagt, ihr wisst ja alle, ich mache auch viel Yoga, dann komme ich dann auch eher übers Yoga, dass ich dann eher mal da auch was Anspruchsvolleres mache und ich versuche zumindest diese erste Zyklushälfte einfach gut zu nutzen, weil ich weiß, wie gesagt, Krafttraining macht mir tendenziell nicht ganz so viel Spaß, deswegen versuche ich es dann eben auch in die erste Zyklushälfte reinzuschieben, weil ich da viel mehr Energie habe und die Energie dann einfach gut auch da rein investieren kann, wohingegen ich in der zweiten Zyklushälfte weniger Energie habe und das dann meistens wirklich sich dadurch niederschlägt, dass das Krafttraining so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung, solange ich das einfach auf dem Schirm habe, dass ich es nicht komplett vernachlässige und dann einfach, sobald ich mich wieder energetisch dazu bereit fühle, dann auch wieder auch mal einen Reiz setze.
Ja, und also mit diesem, also aufs Gefühl hören ist natürlich auch immer so ein bisschen, ne, das muss ich einfach erstmal einspielen. Also das sagt man immer so gerne, aber das dauert echt Monate bis auch Jahre, bis man dann vielleicht den richtigen Dreh raus hat und man dann auf jeden Fall immer mal, keine Ahnung, wenn man auch gerade nicht so drauf achtet, oder so, habe ich ja, also haben wir beide ja vor Jahren noch nicht so wirklich gemacht und dann macht man einfach, wie man denkt und dann haut es einen halt nach mal so einem schweren Krafttraining doch einfach um und ist danach ein bisschen länger ausgenockt und man weiß erstmal gar nicht, warum. Ja, sowas passiert auch einfach, ist aber ja einfach ein ganz normaler Prozess und da kann man dann einfach genau für die Zukunft schauen, dass man da sich dann dran anpasst.
Definitiv, ist glaube ich auch einfach wichtig zu wissen, ja, also dass, wenn das jetzt hier vielleicht eine Frau hört, die sich mal gefragt hat, warum hat das so scheiße geklappt da letzten Freitag, vielleicht ist das die Antwort darauf. Ne? Also ich glaube, viele Frauen hadern da immer auch noch mit sich oder gehen ein bisschen zu streng ins Gericht, wenn Einheiten, gerade Krafteinheiten, dann vielleicht nicht mehr so gut funktionieren. Und ja, es ist definitiv sinnvoll, da mal zu gucken, wo befinde ich mich gerade in meinem Zyklus und kann es vielleicht auch damit zusammenhängen, dass ich jetzt gerade kein schweres Krafttraining machen kann, wie ich es vielleicht noch vor einer Woche machen konnte. Genau, das war mir einfach wichtig, an der Stelle auch nochmal anzusprechen. Ja, ich hätte noch zwei Fragen und ich glaube, dann haben wir das auch jetzt hier gut ausdiskutiert. Natürlich, ich möchte es einfach nochmal stellen, wie wichtig ist denn jetzt, wenn ich sage, ich möchte Krafttraining mit reinbringen, wie wichtig sind denn die Proteine? Rebecca hat hier ihr Handy übrigens auch schon auf so einer Proteindose liegen. Muss man mal kurz spoilern.
Genau, ich konsumiere währenddessen fleißig, weil es ohne nicht geht.
Ist halt echt auch ein Problem, ja. Nein, Adrian, vielleicht erstmal an dich. Versuchst du es anzupassen oder ist das zweitrangig für dich?
Also mittlerweile ist es ein bisschen zweitrangig geworden, aber grundsätzlich, ja, also man sollte schon darauf schauen, ne? Und das vielleicht noch nicht mal so aus der Sicht des Krafttrainings, sondern überhaupt aus der Sicht des Ausdauersportlers. Wir haben wirklich immer einen sehr großen, oder wir legen einen sehr großen Wert darauf, viele Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Aber wir sollten tatsächlich auch so ein bisschen darauf achten, dass das gerade so nach harten Einheiten, nach intensiven Einheiten auch so das Eiweißzufuhr auch stimmt, in welcher Form auch immer. Ne? Da gibt es ja viele Variationen. Ja, also das würde ich schon so sagen, dass das auf jeden Fall für jemand, der jetzt sehr ambitioniert ist, ne, und sagt, hier, was weiß ich habe Ziele, ich will das und das erreichen und dementsprechend ist das Training sehr intensiv, dann spielt Eiweiß eine große Rolle. Ja.
Ja, also genau, einfach aus diesem regenerativen Aspekt würde ich auch sagen, sollte man da als Sportler einfach so ein gewisses Auge drauf haben, sich dann nicht irgendwie drauf fixieren und das irgendwie, dass die Ernährung dann wieder so zu einem starken Mittelpunkt wird, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, aber dass man sich einfach so ein paar gewisse Angewohnheiten macht, ne? Für viele ist halt einfach so ein Proteinshake oder sowas konventionell, also es ist einfach praktisch danach, direkt danach, aber es reicht halt auch einfach innerhalb von 90 Minuten dann ein ausgewogenes Essen, wo alle Komponenten quasi Fett, Kohlenhydrate und Proteine vorhanden sind. Ja, also bei Frauen ist es ja nochmal so ein bisschen sinnvoll, so innerhalb von, also der Zeitraum, wo man die Proteine zu sich nehmen soll nach dem Sport, ist ein bisschen verkürzt, damit man besser regeneriert, ja, dass man da so ein Auge drauf hat. Aber ja, das ist eigentlich so.
Ja, also da vielleicht auch noch mal ganz kurz Thema Frauen, was mir einfach sehr gut tut oder gut getan hat, Richtung so PMS und Periodenprobleme und so, dass ich einfach in der zweiten Zyklushälfte nochmal verstärkt drauf achte, weil ich wirklich auf meine Ernährung nicht so gut achte, wie man hier im Podcast vielleicht ab und zu mal mitbekommen hat. das hilft mir wirklich gut, ne? Wenn ich weiß, okay, zweite Zyklushälfte, so letzte 10 Tage des Zykluses, da gucke ich einfach, dass ich nach dem Essen, nach dem Sport wirklich schnell dazu komme, dass ich dann eben auch Tofu mit dem Essen drin habe. Oder manchmal ist es dann eben auch schon die Banane mit Erdnussmus, die da fast ausreichend ist, weil ich glaube, wir vergessen auch immer, dass ja in vielen Lebensmitteln einfach auch wirklich schon gut Eiweiß drin ist, ohne dass wir da jetzt wirklich den Proteinshake brauchen. Aber auch der kann ja auch mal ganz gut schmecken, finde ich zumindest.
Ja, ich meine, mit der Zeit wird man sich da einfach irgendwelche Gewohnheiten anschaffen, ne? Die dann einfach so klassisch da sind. Und wenn die dann gut für einen funktionieren und man merkt, man ist danach gut ausreichend erholt, dann ist das ja perfekt für einen.
Ja, auf jeden Fall. So, ich habe noch eine Abschlussfrage an euch. Natürlich auch so ein bisschen in Eigeninteresse. Und zwar, was ist denn für euch im letzten Jahr euer Lieblingswerkzeug, Lieblingsspielzeug im Bereich Krafttraining gewesen? Was habt ihr euch angeschafft? Was war besonders gut? Wo habt ihr besonders viel Spaß dran? Ihr dürft euch darum reißen.
Ich kann schon mal ganz schnell anfangen, weil bei mir es ziemlich klar ist, sind die Ringe. Ich habe die zwar schon ein paar Jahre, lustigerweise, aber in der alten Wohnung in Düsseldorf hatte ich da keinen Platz für und habe die ja nur ab und zu mal über einen Baum geschwungen im Park. Das macht man aber natürlich in der Regel eher seltener. Und hier in Essen habe ich die dann direkt aufgehangen und ja, seitdem dann der Lockdown war, war das halt das perfekte Trainingsgerät und dann war der Sommer und da habe ich echt sehr, sehr viel Zeit verbracht. Tendenziell gegen Winter wird es dann wieder durch die Langhantelstange ausgetauscht, aber ja.
Mega, Adrian?
Ja, ist jetzt auch nichts Neues, was ich mir jetzt neu eingeschafft habe, aber das ist wahrscheinlich meine Klimmzugstange. Die hängt ja an meine Tür und das ist halt, Klimmzüge mache ich halt so, ne, wie ich vorhin erzählt habe, so in diesem Greasy Groove Mode, dass ich wirklich über den Tag verteilt vielleicht manchmal 30 Klimmzüge am Tag mache, manchmal vielleicht auch 3, je nachdem, aber ich glaube, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht einen Klimmzug gemacht habe.
Voll gut. Ja, ich darf ja jetzt nicht mehr Ringe sagen. Hat Rebecca mir ja schon weggenommen, aber die finde ich auf jeden Fall auch
gut. Na klar.
Ich habe heute Morgen, oder nein, heute Nachmittag tatsächlich, mit meiner Mitbewohnerin Sport gemacht und die hat sich diese runden Bänder, die so komplett, also die so zusammengenäht sind, quasi, die du dir um die Beine, also über die Knie stülpen kannst und damit dann quasi intensiver dein Eigengewichtstraining machen kannst. Das haben wir heute ausprobiert und das muss ich sagen, okay, das war schon echt cool. Also es hat Spaß gemacht, es war sehr anstrengend. Da gibt's sehr gute Übungen für und gerade so alle Übungen, die so Richtung Oberschenkel, Gesäßmuskulatur gehen. Also ja, werde ich mir jetzt häufiger mal von ihr ausleihen, finde ich. Echt eine coole Sache. Ist ja auch immer mehr im Kommen, auch so bei den Workout-Videos, die so rauskommen bei YouTube. Coole Sache, kann ich auch empfehlen.
Ja, und ist halt echt sehr, sehr platzsparend. Ne? Kann man in jeden Rucksack, Koffer werfen, wenn man in Urlaub geht. Da habe ich die auch schon das Öftere mitgenommen.
Also ist ein Begriff, okay, gut. Ist jetzt keine neue Erfindung, die ich irgendwie rausgefunden habe. Okay, ja. Nee, aber vielleicht haben wir hier dem einen oder der einen oder anderen ein paar Bewegungsangebote gegeben oder ein paar Gründe mehr, um vielleicht doch nochmal an die Gewichte zu gehen. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit euch und ich fand, es ging sehr, sehr schnell rum. Ja, ich gebe gerne das Wort nochmal an euch, bevor wir schließen. Adrian?
Ja, was soll ich sagen? Krafttraining lohnt sich immer. Ne? Also das sollte schon irgendwie hin und wieder ja, zum Ausdauersport ja, dazu gemacht werden. Also es lohnt sich einfach.
Rebecca?
Genau, verliert den Spaß nicht. Und um den Spaß nicht zu verlieren, einfach schön viel Abwechslung reinbringen. Immer mal was Neues ausprobieren. Dann kann eigentlich auch nicht schief gehen.
Ja, super. Schöne Schlussworte. Ich freue mich, dass ihr das mit mir gemacht habt heute. Danke, Rebecca, auch nochmal speziell an dich, dass du in den Podcast gekommen bist. Vielleicht hören wir uns ja nochmal. Genau, und dann würde ich sagen, geben wir zurück an wen auch immer. Ich glaube, uns alle vier. Schauen wir mal, wer so da ist.
Und die Zentrale.
Die Zentrale.
Tschüss.
So, das war der Einspieler, der Coaching-Hybrid-Einspieler mit Tabea, Rebecca und mir. Das war es aber noch nicht mit Einspielern. Die Tabea hat noch was für uns.
Genau, ich habe nämlich eine Sprachnachricht von der Annika bekommen. Annika ist eine Hörerin von uns, die uns noch nicht ganz so lange hört und dann jetzt irgendwann mal unsere Folge Was uns antreibt gehört hat und mich dann nämlich über Instagram angeschrieben hat und mich gefragt hat, ob sie denn auch mal ihre Geschichte erzählen könnte, wie sie zum Laufen gekommen ist. Und da freuen wir uns ja drüber, wenn ihr euch so viel Zeit nehmt und uns ein bisschen mitnehmt auf eure Reise. Und Annika hat es gemacht und ich finde, es ist sehr schön geworden. Adrian hat es auch schön beschrieben, es kommt aus dem Herzen. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen würde ich sagen, viel Spaß damit. Und danke.
Ja, hallo, liebe Wechselzonis. Erstmal freue ich mich riesig, dass ich meine Gedanken in eurem Podcast loswerden darf. Und ein riesiges Dankeschön dafür, denn es bedeutet mir wirklich sehr viel. Inspiriert wurde ich durch die Folge. Mir fällt gerade der Name nicht ein und auch nicht die Nummer. Aber egal, als ihr eure Gedanken, wie ihr eigentlich zum Laufen kamt, geteilt habt. Und das hat mich so fasziniert, denn so viele tolle Menschen haben so einzigartige Geschichten, wie sie zum Laufen kamen, dass sie am Ende doch alle irgendwie zusammenführt. Und so habe ich die liebe Tabea gefragt, ob ich denn nicht auch meine kleine Geschichte, wie ich zum Laufen kam, erzählen darf. Auch weil ich irgendwie schon länger den Wunsch habe, mal in einem Podcast mitzusprechen. Und ja, wie kam ich eigentlich zum Laufen? Ich würde sagen, es fing damit an, als ich durch meine Ausbildung zur Physiotherapeutin den lieben Patrick kennengelernt habe. Adrian müsste ihn eigentlich kennen, denn er coacht ihn nämlich. Und Grüße und ein Dankeschön gehen raus an dich, Patrick, falls du die Folge hören solltest. Und er hat so viel Positives über das Laufen, die Gemeinschaft und Erlebnisse, die man dadurch hat, erzählt. Und ich habe mir dann noch zeitnah die Episode des Laufen, liebe Erdnussbutter-Podcasts angehört. Wirklich ein super Podcast. Und ja, in der Folge haben Patrick und seine Freundin Adelina noch viele weitere positive Dinge über das Laufen berichtet. Und Grüße gehen auch hier raus an dich, Adelina, falls du die Folge auch hören solltest. Denn du hast mich durch deine Geschichte im Podcast auch ein Stück weit motiviert, den Schritt zu gehen und mit dem Laufen zu beginnen. Ja, und so hat es mich irgendwie gepackt und ich habe den Patrick einfach aus Spaß wirklich ohne den Gedanken, dass das mit dem Laufen wirklich über eine längere Zeit so funktionieren soll, gefragt, ob er mir denn nicht mal einen Trainingsplan schreiben könnte. Dann würde ich das mal ausprobieren mit dem Laufen und ja, mal gucken, wo die Reise einen so hinführt. Und dass er wirklich Coachings anbietet, konnte ich da noch nicht wissen. Das hat er mir dann erst später gesagt. Ja, dann habe ich also eine Nacht drüber geschlafen und dann direkt am nächsten Tag ja zum Coaching gesagt, mit dem Ziel, vielleicht mal einen Halbmarathon zu laufen. Einfach mal irgendwie so, dass man irgendein Ziel hat. Ja, keine Ahnung, was mich da geritten hat, denn zu dem Zeitpunkt war ich froh, überhaupt mal 5 Kilometer laufen zu können, ohne gleich halbtot umzufallen. Denn eigentlich komme ich aus dem Leichtathletikbereich und habe mich überwiegend auf den 100-Meter-Sprint fokussiert. Und eigentlich auch immer gesagt, dass ich Joggen hasse, also so wirklich hasse. Länger als eine halbe Stunde habe ich das meistens gar nicht ausgehalten. Und ich konnte mir also niemals vorstellen, so lange zu laufen. Und ja, dann habe ich mich also tatsächlich dazu entschieden, meinen Fokus jetzt in eine komplett andere sportliche Richtung zu lenken und mich damit auch auf eine ganz andere Belastung einzulassen. Ja, nach dem ganzen Hin und Her überlegen würde ich sagen, dass ich diesen Schritt schon ganz bewusst gegangen bin, mit Freude und auch voller Ehrgeiz, weil ich irgendwie innerlich gespürt habe, dass es der richtige Weg sein soll, obwohl ich eigentlich so kein spontaner Mensch bin. Aber zum Teil hat mir auch das Buch Das Café am Rande der Welt mich dazu ermutigt, denn hier geht es viel darum zu hinterfragen, was man im Leben vielleicht eher loslassen sollte, was einen belastet, aber was man vielleicht auch eher in sein Leben integrieren sollte, was einen erfüllt, womit man mehr Zeit verbringen möchte, auch wenn der Weg dahin vielleicht nicht immer der leichteste ist. Ja, wirklich ein tolles Buch, also nur zu empfehlen. Und ja, so kam dann die erste Trainingswoche und die zweite, die dritte, ist alles so ins Land gezogen. Und ich habe mir in jeder Einheit wirklich gedacht, dass ich sie wirklich sehr genieße und habe mich auch total gefreut, dass ich das so durchgezogen und auch geschafft habe von den Pace-Zielen. Man musste sich da ja am Anfang auch noch ein bisschen reinfinden, dass man so seine richtige Pace findet. Und es hat mir wirklich total Spaß gemacht, einfach nach draußen zu gehen, egal welches Wetter gerade geherrscht hat, egal ob Schnee oder Regen, weil ich habe ja im Winter mit dem Laufen angefangen. Ist auch nicht immer gerade das schönste Wetter. Und ja, einfach so im Einklang mit der Natur zu laufen, und es ist doch was komplett anderes, als die Runden auf dem Sportplatz zu drehen. Und wenn man sich manchmal doch lieber einen Mitläufer gewünscht hätte, weil es war doch was ganz anderes, nicht mehr in der Gruppe zu trainieren, sondern jetzt auf einmal komplett alleine. Und dann hätte man sich zum Teil schon manchmal Gesellschaft gewünscht, aber man hat sich dran gewöhnt, würde ich sagen. Ja, und einfach dann dieses langsame Reinfinden in die ganze Laufsache, seine eigene Pace und seinen eigenen Laufstil zu finden. Man hat sich schon in gewisser Weise immer mehr mit sich selbst beschäftigt. Ja, man kann fast sagen, dass ich durch das Laufen sogar mehr zu mir selbst gefunden habe und mir plötzlich mehr über meine eigenen Ziele, meinen Fokus, aber auch über meine eigenen Grenzen bewusst war. Und das Laufen hat einem irgendwie noch eine positivere Einstellung und noch mehr Leichtigkeit und Achtsamkeit gegeben. Denn ich habe dann auch seit längerem mal wieder mit Yoga angefangen. Das wurde irgendwie die Jahre immer so ein bisschen hinten angestellt. Aber ich finde, das passt einfach so super zum Laufen und ist eine so gute Alternative, weil man so viel drin hat aus Entspannung, aber auch kraftvollem und Stretching. Genau, dass ich das dann irgendwie wieder für mich entdeckt habe. Ja, soweit, so gut. Das hat mir jedenfalls echt viel Motivation gegeben, dieser ganze Verlauf. Und so kamen dann recht schnell die ersten 10 Kilometer. Ja, für mich ist das so ein kleiner Meilenstein, für andere vielleicht ein Katzensprung. Aber ich war so unfassbar stolz auf mich selbst, wenn man das hier mal erwähnen darf, dass ich diese 10 Kilometer geschafft habe, komplett ohne Pace-Ziel und komplett stressfrei, dass es mir doch wieder so einen kleinen weiteren Motivationsschub gegeben hat und auch ein Stück weit mehr mentale Stärke für mein Ziel, was ich ja eigentlich vorhabe. Ja, die Reise sollte also weitergehen. Und nachdem ich jetzt fast die Hälfte meines eigentlichen Ziels geschafft hatte, war ich da auch sehr motiviert. Und nachdem ich dann also auf meinen ersten Laufmonat auf nicht immer einfache, aber doch überwiegend schöne Erfahrungen zurückgeblickt habe, kann ich sagen, dass ich mich in diesem Monat durch das Laufen schon ein Stück weit positiv verändert habe. Auch weil man so viel Zeit mit sich selbst und im Einklang mit der Natur verbracht hat. Man fängt an, einiges über manche Dinge zu denken. Ja, auch anders über manche Dinge zu denken. Und merkt, wozu man eigentlich alles fähig sein kann, wie entwicklungsfähig man eigentlich ist. Und am meisten inspirieren mich wirklich die Momente, in denen man im Flow läuft, in denen man merkt, dass einfach alles stimmt. Aber hinzu kommen leider auch die Momente, in denen man merkt, dass man trotz allem auf seinen Körper hören und doch einen Schritt zurücktreten sollte. Denn damit habe ich leider auch schon Erfahrung gemacht in der kurzen Zeit. Ich hatte nämlich eine Zeit lang Knieschmerzen und die haben mir das Training nicht immer einfach gemacht. Dann hieß es, dem Körper wieder mehr Achtsamkeit zu geben und das Training anzupassen. Aber auch durch die Phasen hat man wieder mehr über seinen eigenen Körper gelernt und auch über seine eigenen Grenzen. Ja, und mittlerweile habe ich mich immer wieder gut eingependelt. Ich bin mittlerweile bei 14 Kilometer angekommen und verfolge weiterhin mit großer Freude mein Ziel. Und die Reise ist noch nicht zu Ende, würde ich sagen. Und ein Dank geht ja auch raus an meine beste Freundin, ich hoffe, dass sie die Podcast-Folge auch hören wird, die ich an diesem Punkt hier wirklich unbedingt mal erwähnen muss, dafür, dass sie mich immer unterstützt und mir zur Seite steht und mir die langen Läufe durch ihre Begleitung auf dem Rad noch kurzweiliger und schöner macht und mich bei den kurzen Läufen manchmal sogar laufend begleitet, wenn es die Zeit dann erlauben sollte. Denn diese Momente sind mir wirklich sehr wichtig, wo man doch sonst so viel alleine trainiert. Und ich nenne sie immer meine eigenen Marmeladenglas-Momente, die man dann ins Marmeladenglas steckt. Und wenn man mal so einen kleinen Moment braucht, dass man das Glas dann öffnet und einfach so einen Moment herausnimmt. Ja, ich freue mich auf die Zeit, wenn auch wieder Volksläufe und Wettkämpfe stattfinden dürfen und man vielleicht doch die ein oder andere weitere Bekanntschaft in dieser doch so liebenswerten und großen Laufgemeinschaft macht. Oder auch liebe Menschen, die man über Social Media kennengelernt hat, live bei den Läufen in die Arme schließen kann. Denn Laufen verbindet ja auch ein Stück weit. Und ja, ein Wettkampf, mit dem ich im Moment liebäugele, ist der Luxemburg-Halbmarathon. Mal sehen, was die Zeit so mit sich bringt und was mich trainingstechnisch und zielmäßig noch so erwartet. Im Moment ist es ja nicht so einfach mit Corona und allem, da fällt ja alles aus. Aber mal sehen, was das nächste Jahr vielleicht so bringt. Ja, und ich bin einfach total froh, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Denn das Laufen erfüllt mich so sehr, dass es eigentlich gar nicht in Worte zu fassen, für das ich Laufen am Anfang wirklich überhaupt nicht gemocht habe. Ja, und wer also den Gedanken hegt, mit dem Laufen anzufangen, macht es, Leute, es lohnt sich. Ihr werdet um so viele Erfahrungen reicher und wächst wirklich über euch hinaus. Das könnt ihr mir wirklich glauben. Ja, und jetzt will ich aber wieder abgeben an die lieben Wechselzonis. Nochmal ein riesiges Dankeschön, dass ich heute die Möglichkeit hatte, meine Worte hier loszuwerden. Es war mir wirklich sehr wichtig. Und vielleicht begegnet man sich ja mal irgendwann, irgendwo. Wer weiß. Ja. Tschüss!
Ja, wir wollen mal wieder unsere Strava-Einheit der Woche mal hier küren bei Wechselzone aus unserem Wechselzone Strava Club. Und zwar dieses Mal ist es der Daniel S., der am Samstag, den 20. März, im Rahmen des Ridefahr von Orbit 360 202 Kilometer gefahren ist, von Blankenfelde-Mallow bis an Frankfurt-Oder, direkt an der polnischen Grenze und wieder zurück, hat für das Ganze 7 Stunden 57 gebraucht und ja, 639 Höhenmeter gesammelt. Stramme Tour, herzlichen Glückwunsch, richtig, sieht richtig schick aus auf Strava, sehr cool. Also Daniel, das ist bei uns auf jeden Fall die Einheit der Woche. So, damit sind wir am Ende unserer Episode und wie es sich gehört, ja, zuerst erstmal großen Shoutout an unsere Patreonen. Ich glaube, der Lukas wollte sie vorlesen.
Ich wollte mich nochmal bedanken bei der Katja, bei der Luisa, bei der Rebecca, bei der Tabea, beim Stefan, beim Daniel, beim Lukas, bei Vanessa und beim Heiko. Dankeschön.
Sehr gut, vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, definitiv. Und ansonsten, ja, was ist uns noch übrig geblieben zu sagen? Schaut auf unseren YouTube-Kanal, da gibt es wieder ein paar neue Videos, so ein paar Gravel-Videos, ein paar Krafttrainings-Videos. Vielleicht kommen noch ein paar Lauf-Videos dazu demnächst, keine Ahnung.
Ich kann dir höchstens aber, welche von der Rolle geben, ja. Aber das ist ziemlich einseitig.
Ja. Es kommen Lauf-Videos.
Es kommen Laufvideos, die Tabea hat Großes vor. ja, das dazu. Also schaut gerne mal auf unseren YouTube-Kanal. Ansonsten würden wir uns auf bei oh Gott, ich vergiss immer, wie das heißt, Apple Instagram. Podcast.
Achso.
Instagram sowieso, Facebook, Apple Podcast, gerne mal vorbeischauen. Kommentare, Anregungen, Ideen, dafür sind wir auf jeden Fall offen.
Und gerne auch ja. Sprachnachrichten, wenn ihr was loswerden wollt und einen Podcast wie die. Anne?
Annika,
Entschuldigung.
Genau. Ja, ich sag schon mal Tschüss und gib ab an meine Teammitglieder.
Ja, also ich versuche hier wirklich alles, aber Barney hat einfach keinen Bock zu schnurren. Es ist total komisch. Also er schnurrt wirklich immer. Ich brauche ihn eigentlich nur anzutippen und er schnurrt. Und ich weiß nicht, warum er es jetzt nicht macht.
Tierquälerei.
Ich glaube, er hat auch so... Ja, er hat, glaube ich, auch einfach ein bisschen Lampenfieber. Ja. Ist okay.
Er kann dich auf Kommando.
Jetzt beißt er mich auch noch. Nee, ist halt manchmal so. Okay, also in diesem Sinne, Barney und ich sagen Tschüss.
Wir sagen auch Tschüss.
Ja,
bleibt gesund tschüss. Und geht laufen.
Schön Fahrrad fahren.
Genau, geht Fahrrad fahren.
Geht laufen, Leute, geht laufen. Ciao, ciao.
Schwimmen.
Setzt euch vor Netflix und guckt Netflix.
Immer eine gute Wahl.
Apropos Netflix. Tschö. Tschüss.
Ciao.